Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Hallo Götze, was sagen Sie zu Ihrer ersten Meisterschaft mit einem richtigen Trikot?
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ich begrüße euch zur vorletzten Schlusskonferenz dieser Bundesliga-Saison. Nehmen wir den Rasenfunk Royal mal aus. Und dieser Hinweis auf Marius Götzes erste Meisterschaft im richtigen Trikot laut Thomas Müller war vielleicht auch seine letzte Meisterschaft im bayerischen Trikot, wer weiß das schon. Das soll eigentlich auch schon der letzte größere Schwenker auf die Bayern gewesen sein, denn unser Schwerpunkt liegt heute anders. Und wie genau, das werdet ihr gleich feststellen, wenn ich euch vier Gäste vorstelle. Ja, ihr hört richtig, vier Gäste. Unglaublich. Wir hätten zum einen in der Runde, er ist uns schon bekannt im Rasenfunk, Matthias Kneifel, @kickmatz19, Autor des wunderbaren Buches 111 Gründe, den SV Darmstadt zu lieben und auch Autor im Kickschuh-Blog und damit Experte für den SV Darmstadt 98. Servus, Matthias.
Gute, herzlichen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Freut mich sehr, Max.
Ist absolut beiderseits. Außerdem mit dabei eine von zwei Frauen in dieser Runde, Jasmin, @jasi2106. Ihr habt hoffentlich schon mal in den Brustring-Talk reingehört. Das ist ihr niegelnagelneuer VfB Stuttgart-Podcast, den sie zusammen mit einem Kompagnon aufnimmt. Sehr hörenswert. Jasmin, schön, dass du deine Premiere hier geben darfst.
Dankeschön, hallo.
Außerdem mit dabei, ich glaube, die vorletzte Person vom Eintracht Frankfurt Podcast, die ich noch nicht im Rasenfunk hatte. Endlich hat's geklappt. Alex ist mit hier, @odoratio vom, wie erwähnt, Eintracht Frankfurt Podcast, den ihr, wenn ihr ihn jetzt noch nicht hört, müsst es aber wirklich machen. Und es lohnt sich gerade auch sehr. Hallo Alex.
Gute aus Frankfurt und danke für die vielen netten Worte.
Ja, na klar. Sie kommen von Herzen. Ihr wisst das ja. Und außerdem auch mit seiner Rasenfunk-Premiere Kim, @kimosch46 vom Weserfunk, einem Werder Bremen Podcast. Hallo Kim.
Moin.
Das ist typisch norddeutsch die kürzeste Begrüßung und dann will ich dir da auch keine weiteren Pointen aus der Nase ziehen. Ich habe mit euch tatsächlich die Gäste Nummer 99, 100 und 101 im Rasenfunk begrüßt. Aber noch viel wichtiger, ich habe mir die Plätze 17, 16, 15 und 14 in den Podcast eingeladen. Wohlgemerkt vor Anpfiff des 33. Spieltags. Damit sieht man auch schon ganz gut, was sich in 90 Minuten Spieltag verändert hat. Einige in dieser Runde geht's jetzt etwas besser und einer vielleicht auch gar nicht so sehr. Darüber wollen wir jetzt gleich reden. Gleich, nachdem ich noch darauf hingewiesen habe, wenn ihr mal hören wollt, wie es ist, wenn ich nicht moderiere, sondern zu Gast bin, dann hört doch mal in den Damenwahl Berlin Podcast. Dort war ich am Dienstag eingeladen und durfte nicht nur zu Hertha etwas sagen und meiner grandiosen Prognose, wir alle erinnern uns, Platz 17 fast, sondern auch zur Dominanz der Bayern in der Liga. Und damit sei das aber abgeschlossen und wir gehen rein in den 33. Spieltag. Ich freue mich. Freue mich auch sehr auf diese Runde. Ich denke, einer von uns sitzt die ganze Zeit entspannt mit einem Glas Chardonnay und einem dicken Grinsen im Gesicht in einem wahrscheinlich Lederohrensessel, nämlich Matthias. Sollen wir mal mit Hertha gegen Darmstadt anfangen, Matthias?
Sehr gerne. Also das Grinsen ist gerade tatsächlich ganz meinerseits. Also ich krieg's kaum aus dem Gesicht, aber sehr gerne. Ich bin bereit.
Ja, dann nimm uns doch mal rein. Ihr habt 2-1 gewonnen bei der Hertha. Es sah nicht danach aus, nach Rückstand 0-1. Und letztlich habt ihr euch damit die Punkte geholt, die euch in der ersten Liga halten. Und das ist, man hat sich zwar schon dran gewöhnt, aber es ist eine Sensation, kann man tatsächlich so sagen, ohne irgendwie populistisch da Aufmerksamkeit zu erheischen. War das Spiel bei der Hertha auch so ein bisschen typisch für eure komplette Saison?
Genau so meine ich das, ja. Ich hatte vor dem Spiel ehrlich gesagt nicht so ein ganz gutes Gefühl, weil wir davor zwei Matchbälle schon abgeschenkt hatten. Einmal gegen die Kölner und einmal gegen die Frankfurter. Aber irgendwie hatte ich mir doch gedacht, wenn ein Spiel aufgehen könnte, dann eben gegen die Hertha, weil die favorisiert ist, auch das Spiel machen kann. Wir können uns aufs Kontern verlegen, auf das schnelle Umschaltspiel, das uns ja in der Saison auch so ausgezeichnet hat. Und deshalb war ich trotz der letzten Ergebnisse durchaus mit einem Funken Optimismus am Start, hatte zugegebenermaßen aber auch ein bisschen gezetert in meinem Vorbericht zum Hertha-Spiel, weil ich die zweite Halbzeit gegen die Eintracht, die Alex wird es mir verzeihen, aber wirklich hergeschenkt fand. Und da haben wir die Frankfurter wiederbelebt so ein bisschen und das war äußerst unglücklich. Aber deshalb ging ich schon mit einem ganz positiven Gefühl in das Spiel gegen die Hertha und sie hat es ja gezeigt. Also die ersten 15 Minuten, da waren wir ja in der Live-Tabelle erstmal richtig unter Druck. Ja, die anderen, Stuttgart und die Eintracht, haben geführt, wir lagen zurück. Aber in solchen Momenten hat die Mannschaft jetzt schon mehrmals in der Saison gezeigt, was in ihr drin ist. Und deshalb war das wirklich ein Spieltag wie für uns gemacht. Und Schuster hat ja auch gezeigt durch die Einwechslungen, dass er das Spiel gewinnen will und nicht nur einen Punkt rausziehen will, weil wer mit Felix Platze kurz oder eine Viertelstunde vor Schluss einen zweiten Stürmer einwechselt, das ist für Schuster-Verhältnisse phänomenal bis sensationell. Mhm. Und das ging ja dann auch auf mit dem Tor. Also insofern, was soll ich sagen? Ich grinse immer noch, bin äußerst glücklich und freue mich so, wie es gelaufen ist. Und die Mannschaft hat das abgerufen, was sie über weite Strecken der Saison einfach ausgezeichnet hat, nämlich eine immense Moral. Und wenn die Widrigkeiten gegen sie stehen, dann ist sie in der Lage, den Spieß umzudrehen. Also, was soll ich sagen? Top.
Ja, damit hast du unser hartes Segment zugemacht. Und wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Nein, ein paar Dinge hast du tatsächlich noch nicht angesprochen. Ich fand, eins der Schlüsselduelle in dem Spiel war Mittelstädt gegen Heller. Mittelstädt, der für den gelb gesperrten Plattenhardt gespielt hat und zweimal mit der Geschwindigkeit nicht ganz mithalten konnte. Aber jenseits von irgendwelchen, wer gut und wer nicht ganz optimal gespielt hat, Diskussionen, würde mich vor allem interessieren, was hältst du von der Rolle von Sandro Wagner, die er auch wieder in diesem Spiel angenommen hat? Fing er erstmal gut an mit einem 2:1 in der 83. Minute, sage ich mal.
Ja, also dass er polarisiert, das müssen wir hier eigentlich nicht nochmal thematisieren. Er war aber für die Mannschaft enorm wichtig und zwar vom 6. Spieltag an, als er erstmals als Start oder in der Stammelf auftauchte. Also er hat von der Mentalität so ein bisschen ganz gut reingepasst, so ein bisschen dreckig, gleichwohl aber jetzt nicht überzogen unfair. Er hat sich im Rahmen des Erlaubten bewegt. Und hat natürlich dann noch zuverlässig geknipst. Also ich glaube, er hat einfach in dieser Saison so sich gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Ja, also es war sein Element. Er konnte erstmals abrufen, was von ihm verlangt wurde. Auf ihn wurde gesetzt. Das kam ihm entgegen. Also er hat erstmals auch die Rückendeckung, glaube ich, gespürt, so wie er sie benötigt. Und dass er einfach zuverlässig trifft, das spricht ja zugegebenermaßen für ihn. Die ganzen Nebenschauplätze mit glücklichen Interviews oder auch provozierenden Gesten, das muss einem Darmstadt-Fan jetzt auch nicht zwangsläufig gefallen. Ich glaube, als gegnerischer Spieler hätte er es am Böllenfeldtor auch nicht gerade leicht gehabt. Aber er war mit ein Faktor für den Klassenerhalt, keine Frage. Und er wird uns verlassen. Das mag schade sein, aber das war eingepreist in seine Verpflichtung. Insofern, er hat das mehr als zurückgezahlt, was wir in sein Gehalt gesteckt haben. Und ja, das gestrige 2:1 passt wie der auch auf den Topf.
Ich glaube, das ist aber gar nicht so schlecht für euch, dass er tatsächlich Darmstadt verlässt. Weil was ja alle Darmstädter Spieler so ein bisschen ausmacht, ist, dass sie bei Darmstadt ihre zweite Chance bekommen haben. Da sind ja ganz viele Spieler dabei, die einfach bei ihren ehemaligen Vereinen nicht mehr zum Zug kamen, bei euch ihre Chance bekommen haben, sie da genutzt haben und durchgestartet sind. Das Ganze ist eine Einheit, da sticht einfach keiner raus. Und ich glaube, in den letzten Spieltagen hat ein Sandro Wagner einfach einen Höhenflug angefangen, der, wenn er bleiben würde, im Gefüge der Mannschaft ihm selbst schaden würde und vor allen Dingen auch der Mannschaft, weil einfach keiner der Spieler sonst versucht hat, aus diesem Mannschaftsgefüge rauszustechen und keiner versucht hat, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Und dadurch, dass er das in den letzten Wochen wirklich mit dem Interview über Gehälter und so weiter alles so ein Stück weit provoziert hat, glaube ich, es ist eher ein Segen, dass er geht, als dass er bleibt, weil er könnte einfach psychologisch nächstes Jahr ein Problem werden.
Da will ich gar nicht widersprechen, das kann durchaus sein. Also er hat auch gestern nach dem Spiel ja verlauten lassen, ich weiß nicht, ob es tatsächlich eingetreten ist, dass er keinen Alkohol trinkt und deshalb gerne zu seiner Familie nach München fahren würde und nicht in Darmstadt feiern würde. Das ist, mag offen und ehrlich sein, ist aber auch so ein gewisses Zeichen, dass er vielleicht sich jetzt nicht so als hundertprozentiger Mannschaftsspieler sieht, was jetzt das Gesamtpaket anbetrifft. Also damit eben auch abseits des Feldes.
Und das hat er wirklich Alex gesagt? Ich habe das nicht mitbekommen. Also ich finde ehrlich gesagt, da zu sagen, er ist nicht hundertprozentiger Mannschaftsspieler unbedingt. Also krasser kann man es ja nicht äußern. Wer will denn nicht mitfeiern mit der Mannschaft nach so einem Erfolg?
Ich hab's gelesen, ich hab's nicht gehört, aber ich hab's, glaube ich, sogar an zwei unterschiedlichen Seiten im Internet gelesen oder vielleicht sogar über Twitter. Und ob es wirklich eingetreten ist, weiß ich nicht. Er war zumindest im Rückflug mit dabei. Aber sei es, wie es will. Also ich denke, Sandro Wagner hat in Darmstadt seine Chance genutzt. Die Darmstädter haben auch enorm von seinen Toren profitiert. Und er wird uns verlassen. Deshalb, glaube ich, nimmt es ihm auch keiner übel, wenn er gehen würde. Und Alex, ich glaube, da bin ich wirklich bei dir. Es könnte so sein, dass er dann in der nächsten Saison so gewisse Pfunde für sich in Anspruch nimmt, die ihm in diesem Mannschaftsgefüge vielleicht nicht so sehr zum Vorteil gereichen.
Jasmin und Kim, ihr beide hört euch das Schweigen zu. Wie sehr würdet ihr euch einen Sandro Wagner in der Form der aktuellen Saison bei euch im Verein gerade wünschen? Jasmin, fang mal an.
Ja, wäre sicherlich eine, oder bei uns ist ja momentan noch so, dass Ginczek sowieso noch ewig verletzt ist und sonst momentan jetzt, sag ich mal, gehe ich eher vom Abstieg aus, weiß man momentan sowieso nicht, was irgendwie, was passiert, wer geht, wer bleibt, aber generell ein Stürmer könnte man gebrauchen, der Tore schießt, weil die meisten Tore insgesamt fallen bei uns durch Mittelfeldspieler.
Mhm. Pep Guardiola gefällt das. Also muss nicht schlecht sein.
Ich glaube, ein Mittelstürmer ist jetzt nicht das, was uns in diese Situation gebracht hat, dass das irgendwie fehlt, da ein Knipser. Von daher hat das mit Wagner ja schon mal nicht funktioniert in Bremen. So ein Knipser kannst du natürlich immer gebrauchen. Das Tore schießen war jetzt bislang nicht unbedingt das Problem, bis auf jetzt den letzten Spieltag. Von daher passt das schon ganz gut mit Wagner in Darmstadt und nicht bei Werder.
Okay, verklausuliert haben wir dann alle, dass er sagt, passt gerade gut in Darmstadt, aber vielleicht auch gibt es da schon erste Sollbruchstellen. Definitiv sieht man, Matthias, dass das Spiel sehr auf Wagner zugeschnitten ist, auch in dem Spiel wieder. Von den 7 Darmstädter Schüssen kamen 4 von Wagner. Und jetzt ohne das überzuinterpretieren, aber so sieht es die ganze Saison über schon aus. Wagner ist der Zielspieler vorne. Die ersten Zielspieler sind immer die Außen, Heller und Rausch meistens.
Meistens, aber auch nicht immer. Also Wagner wird auch schon mit langen Bällen gesucht, um sie dann nach außen abzulegen. Also er ist jetzt nicht für den Darmstädter Spielaufbau erst in Schritt 3 und 4 irgendwie vonnöten, sondern er wird schon auch durchaus gezielt mit dem ersten Schlag gesucht. Und dafür, wie gesagt, interpretiert er seine Rolle richtig gut. Und dass er die meisten Torabschlüsse hat, ist für den Einzelkämpfer in vorderster Front auch jetzt nicht so verwunderlich. Aber genau, also manchmal zieht er auch ein bisschen aus dem überzogenen Selbstwertgefühl ab, wo sich jeder denkt, was soll das? Aber ja, er ist unsere personifizierte Torgefahr. Das ist absolut richtig.
Und nächste Woche sieht man jetzt ja auch schon mal, wie es aussehen wird, wenn er nicht dabei ist, weil er sich ja noch die unglückliche oder eher unglückliche Gelbe abgeholt hat und dann noch die Rote bekommen hat.
Richtig. Also da gehe ich fast davon aus, dass Felix Platte die Chance kriegt, seinen Einsatz von Beginn an zu kriegen, hätte er sich verdient und er ist ja durchaus auch im Gespräch, in Darmstadt ein Angebot zu kriegen, wenn Schalke ihn ziehen lässt. Ich bin gespannt.
Was wäre passiert, wenn ihr 2-2 gefangen hättet? Entschuldigung.
Und Max, ich habe dich gerade nicht verstanden.
Was wäre, wenn ihr das 2-2 gefangen hättet und ihr spielt im entscheidenden Spiel gegen Gladbach, für die es auch noch um ganz viel geht, ohne Wagner?
Gute Frage, ja. Ich glaube, im Endeffekt ist es jetzt am Sonntag höchstwahrscheinlich ein Sommerkick, weil Gladbach hat den 4. Platz sicher. Also die müssen jetzt nicht mehr auf Teufel komm raus punkten. Ich hatte auch zum Schluss, als ich die Zusammenfassung gesehen hatte, nochmal geschluckt, als eine große Chance für Hertha nochmal sich ergeben hatte. Der Fall von Weiser war, glaube ich, kein Elfmeter, da muss man nicht drüber diskutieren, aber dann wäre es vielleicht wirklich nicht so glücklich gewesen, wobei mittlerweile ja auch Gondorf das Toreschießen für sich entdeckt hat. Als offensiver Sechser wäre schon ein Schlag gewesen, aber vielleicht, ich meine, die Darmstädter haben schon so viel überrascht in der Saison, vielleicht wäre da nochmal was gegangen durch jemanden, den man jetzt nicht so auf dem Zettel hat. Also wäre ein Schlag gewesen, aber nicht jetzt total das Verderben. Aber hätte, wenn und, ne, ist alles konjunktiv.
So, Alex, ich bin da fies reingegrätscht, was wolltest du noch loswerden?
Ich wollte fragen, was Jan Rosenthal macht, ein Spieler, der von der Eintracht zu Darmstadt gewechselt ist, der mir die Saison noch gar nicht so aufgefallen ist. Ich weiß nicht, kommt er bei euch nicht zum Zug oder nicht, dass ich ein großer Fan von ihm gewesen wäre. Ich war ehrlich gesagt ganz dankbar, dass er nicht mehr bei uns ist.
Ja, der ist verletzt. Der wurde an Achillessehne operiert. Also der hat das letzte Viertel der Saison nicht mehr wirklich eingreifen können und war aber davor durchaus gesetzt. Also Franšić hat jetzt seine Rolle eingenommen als hängende Spitze. Und ja, ich finde, Rosenthal hat es durchaus auch gut interpretiert. Er war jetzt auch nicht gerade die Torgefahr in Person. Aber das Spiel hinter der Spitze ist natürlich in Darmstadt sehr laufintensiv. Das hat er sich angeeignet, besser als noch in der Rückrunde der vergangenen Saison, in der er ja auch schon ausgeliehen war. Also er war jetzt schon ein Puzzleteil, das nicht ganz unwichtig war. Und ich bin mir sicher, er hätte auch bis zum Schluss der Saison seinen Platz gehabt. Also deshalb, ja, lag an seiner Verletzung.
Okay.
Sag mir mal, Matthias, wenn man sich euren Saisonverlauf anguckt, dann sieht man in der Rückrunde ganz, ganz viele Punkte, die ihr hergeschenkt habt. Ich glaube, gelesen zu haben, dass es 29 waren, die ihr nach Führung noch abgegeben habt in dieser gesamten Saison. Das ist eine krasse Nummer.
Genau, auch gelesen.
Das kumulierte in so einer Serie von 4 Unentschieden, wo jeweils Punkte eher verloren wurden als gewonnen. Dann 2 Siegen und dann kam aber ein krasser Durchhänger. Und zwar einmal in Köln auswärts eine 4-1 Niederlage, wo ich glaube auch Sandro Wagner danach sagt, das war unsere schlechteste Saisonleistung. Ich würde ihm da zustimmen. Und dann dieses Spiel zu Hause gegen die Eintracht, das man vom neutralen Gesichtspunkten aus gewinnen muss und dann aber zu Hause noch verliert. Was ist es denn, was Darmstadt in der Saison immer wieder sowas ignorieren hat lassen? Ist es eine Fähigkeit, die man auf Schuster zurückzuführen kann? Hängt das auch mit dem Umfeld zusammen? Klär mich da mal auf.
Ich glaube, das war auch schon was wir in der letzten Saison bewiesen haben, dass wir mit solchen Widrigkeiten ganz gut umgehen können. Eigentlich ja schon in der Relegation gegen Bielefeld. Das Hinspiel 3-1 verloren, da war eigentlich die Messe gesungen und im mittlerweile legendären Rückspiel das Ganze umgebogen. Und auch im letzten Jahr war es so, wir haben in Leipzig einen Nackenschlag erhalten gegen einen direkten Kontrahenten, dessen Torwart in der letzten Aktion des Spiels den 2. Siegtreffer erzielt. Da hatte ich persönlich den Aufstieg abgeschenkt oder abgeschrieben. Und dann haben sie gewonnen gegen Kaiserslautern und gegen Karlsruhe. Also gegen 2 direkte Konkurrenten haben sie dann eine Reaktion gezeigt, verlieren dann wiederum in Fürth und gewinnen dann das alles entscheidende Spiel gegen Pauli. Also sie sind einfach jetzt auch schon über mehrere Spielzeiten hinweg in der Lage, solche Nackenschläge wegzustecken. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie die in der Position waren oder auch von außen, die in die Position gebracht wurden, liefern zu müssen. Also den Druck hat sich Darmstadt, wenn dann, immer selber auferlegt. Und in dieser Underdog-Rolle gehen sie eigentlich schon, seit Schuster am Böllenfalltor ist, wirklich gut auf. Also das, was sie von sich verlangen, das können sie irgendwann, vielleicht nicht im ersten, im zweiten, aber spätestens im dritten Spiel abrufen. Und deshalb haben sie es auch geschafft, in dieser Spielzeit nie mehr als 2 Spiele am Stück zu verlieren. Nach dem Eintracht-Spiel, wie gesagt, hatte ich auch so meine gewissen Bedenken, weil ich es einfach total unnötig fand, die Eintracht da wieder zu beleben. Aber ne, jetzt waren sie vor Berlin in der Situation, dass jeder schon so ein bisschen gedacht hat, oh, was geht da jetzt auf der Zielgeraden, verlässt sie die Kraft. Aber sie haben wieder so eine Wagenburg-Mentalität, wir gegen die anderen, hochgemacht. Und ich glaube, da ist Schuster wirklich so der Schlüssel des Ganzen. Der ganze Kader hat eigentlich Schuster alles zu verdanken. Es gibt genug Spieler, die sind von der dritten Liga bis zur Bundesliga hochgegangen. Es gibt, wie Alex vorhin sagte, Spieler, die einfach woanders nicht zum Zuge mehr kamen und hier ihre neue Chance gesucht und auch genutzt haben. Und jeder weiß, was er an Darmstadt hat. Und es gibt er ihn in diesen Situationen auch zurück. Also diese Wagenburg-Mentalität, nenne ich es jetzt, die zahlt sich in solchen Situationen auch aus. Und gegen Hertha, gegen einen spielerisch überlegenen Gegner, so ein Spiel kommt dann Darmstadt schon auch entgegen. Und Darmstadt hat dieses Jahr einfach auswärts viel gepunktet, was zeigt, gegen überlegene Teams, die müssen natürlich vor eigenem Publikum auch liefern, kann Darmstadt ganz angenehm spielen. Also sie verdichten die Räume hinten, schalten schnell um, holen sich im Zweifel auch in Standardsituationen und dann schlagen sie eiskalt zu. Also vorne auch diese Effektivität war ein Schlüssel zum Erfolg in dieser Saison, der manch anderen Club, der unten drin hängt, abgeht, oder die anderen Teams schaffen es einfach nicht, da rede ich jetzt ein bisschen Richtung Werder oder auch VfB, die Balance zu halten. Also ein enormes Offensivpotenzial, aber hinten enorm anfällig, und das war Darmstadt in dem Maße einfach nicht. Und um nochmal da auf deine Eingangsfrage zu kommen, ich glaube, Schuster ist wirklich so mit der Schlüssel zum Erfolg. Und dann gab es auch immer noch so ein paar psychologische Kitzeleien, die sicherlich auch nochmal hervorgerufen haben, dass wir sind wir und wir zeigen es jetzt allen. Der Herr Buchhagen hat unter der Woche gesagt, na, Bowling spielen ist noch keiner, hat noch keiner die Klasse gehalten. Und ich glaube schon, dass sowas die Spieler auch anstachelt, ja. Die sehen, na, guck mal an, die anderen haben eine große Klappe, wir zeigen es halt auf dem Feld. Also jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Und ich glaube, das ist einfach das, was Darmstadt schon seit längerem ausmacht.
Alex, hättest du nach dem Spiel in der letzten Woche, dass die Eintracht 2-1 in Darmstadt gewonnen hat, hättest du gedacht, die Darmstädter kommen so zurück und machen das dann gleich klar, denn die Gegner Hertha und Gladbach, Platz 5 und 4 vor dem Spieltag, waren ja schon namhaft.
Nee, hatte ich nicht mitgerechnet. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir mit dem Sieg in Darmstadt nochmal arg in die Bredouille bringen werden. Wir haben während dem Spiel am vergangenen Spieltag teilweise die Ergebnisse gezeigt bekommen. Also auf dem Videowürfel in Frankfurt wurden nie nur die Ergebnisse gezeigt, die irgendwie positiv für uns waren. Alles andere wurde ausgeblendet. Das heißt, als es da 1-0 für die Hertha stand, sah natürlich die Tabelle für einen Moment relativ bitter auch für Darmstadt aus. Also da standen wir auch ein Stück weiter nach vorne, weil wir schon das Tor gegen Dortmund geschossen hatten. Nachdem das 1-1 gefallen ist, sah diese Situation schon wieder ganz anders aus. Ich war mir aber sicher, dass die Hertha noch mindestens ein Tor macht, weil die einfach in der Offensive unglaublich stark sind und immer für Tore gut sind. Und weil es bei Darmstadt schon immer so eine leichte Tendenz gab, die erste Halbzeit sehr gut zu spielen und dann gegen Ende des Spiels einfach abzufallen. Das heißt, Tore in den letzten Minuten sind bei Darmstadt eher eine Seltenheit. Und deswegen hatte ich da eigentlich alle Karten bei der Hertha gesehen. Mhm.
Dasselbe ging für mich mit Dortmund. Also ich hätte gedacht, Dortmund muss doch wohl in Frankfurt noch ein Tor schießen. Also mir ging es genau andersrum. Aber ja, dieses Mal hat Darmstadt bis zum Schluss einfach die Mentalitätskeule rausgeholt.
Wisst ihr was? Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Und jede andere Sportart.
Und 3 Euro
ins Spiel. Genau.
Und jede andere Sportart. Nein, das ist mein Running Gag. Den lasse ich mir nicht von Phrasenschweinwitzen kaputt machen. Bevor wir mal über die Eintracht reden wollen, wir haben schon leicht damit angefangen, hätte ich gern von euch aus der Runde noch eine Meinung zur Hertha. Vielleicht kann mal jemand beginnen. Kim, vielleicht sagst du mal wieder was, dann weiß ich auch, dass deine Skype-Verbindung noch steht. Das ist quasi ein Techniktest, ein Instant-Techniktest ist im Preis inbegriffen. Die Hertha, Platz 6, also sie haben die Europa League sicher, es könnte allerdings auch noch die Qualifikation zur Europa League werden, was hässlich ist für all die Vereine, die EM-Teilnehmer haben, denn da geht's irgendwie schon 2 Wochen nach, quasi mit dem EM-Abpfiff geht's los mit der Qualifikation irgendwo in Transsilvanien. Wie siehst du den Leistungsabfall der Hertha und findest du es jetzt sportlich gerechtfertigt, da wo sie jetzt rauskommen, eben wahrscheinlich nicht Champions League, sehr wahrscheinlich?
Ich glaube, das entspricht schon so ein bisschen dem, was der Kader kann. Die haben, glaube ich, eine ganze Weile es geschafft, über ihren Möglichkeiten zu spielen, wenn man das so sagen kann, und haben auch so ein bisschen von der Überraschung gelebt, dass man das nicht von dieser Mannschaft erwartet hat. Also nicht nur, dass die vorne ganz gut besetzt sind, klar, aber diesen disziplinierten Fußball, den sie halt unter Dardai spielen, das dann so stringent durchzuziehen und haben jetzt einfach dann am Ende sich so ein bisschen eingependelt auf ihrem Leistungsniveau und dann vielleicht auch so ein bisschen mit der Enttäuschung zu kämpfen, dass man jetzt die Rückschläge, wenn man mal dann den Ausgleich kassiert, wie jetzt gegen Darmstadt und dann auch noch das 2-1, dass die Mannschaft das nicht so wegstecken kann. Von daher, ich glaube, Platz 6 oder Platz 7, das passt schon ganz gut für die Hertha. Der Weg ist ja trotzdem sehr positiv.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Noch irgendjemand eine interessante Gegenmeinung oder noch etwas, was er anmerken möchte zu Hertha?
Also ich habe jetzt als Stuttgarter besonders schon auf Ibisevic oder auch Schieber geschaut, die beiden Stürmer. Bei Ibisevic war es irgendwie klar, dass er treffen wird. Also das war, er hat die Qualitäten zu treffen, bei uns hat es halt nicht mehr geklappt und er hat es dann ja auch gezeigt und Schieber auch. Und generell, ich hatte es, meine ich, wenn ich mich richtig ich erinnere, die auch eher Richtung untere Tabellenregionen getippt vor der Saison. Und ja, sie sind schon besser, aber generell ist es ja dieses Jahr in der Bundesliga auch so, dass sich oben Europa League jetzt nicht so viele Vereine wirklich beworben haben, in der Europa League mitspielen zu wollen, oder ja.
Ja, wobei sie ja schon von oben runtergefallen ist. Das ist, finde ich, nochmal ein Unterschied. Aber kann man auf jeden Fall so gelten lassen.
Aber in der Zeitraum waren dann zum Beispiel Gladbach oder Leverkusen, die mal Schwächen hatten, dass man überhaupt da hochkommen könnte, wenn im Leverkusen oder so die ganze Zeit so gut gespielt hätten ohne das Tief, wären die vielleicht auch davor schon weiter oben gewesen. Also nur so als Beispiel, ja.
Ich glaube aber auch, dass Hertha nicht das leichteste Programm jetzt in diesem schlechten April hatte mit Gladbach, mit Leverkusen und Bayern. Gegen die Mannschaften kann man schon auch verlieren. Und die spielen dennoch einen gepflegten Ball. Also ich glaube, dass das jetzt vielleicht von den Ergebnissen gerade nicht mehr so stimmt. Aber die sind immer noch spielerisch, für meine Begriffe, eine der besseren Mannschaften. Auf jeden Fall. Deshalb möchte ich da die Hertha jetzt nicht in Grund und Boden reden. Das ist wahrscheinlich doch eine Angleichung an das Niveau, das sie einfach abrufen können. Hatten jetzt auch schwere Gegner und sind spielerisch immer noch ein Team, das über denen steht, von denen wir Anhänger sind, ja, ganz klar.
Ja, also ich würde das gar nicht so positiv ausdrücken, sondern eher viel negativer für den Bundesliga-Durchschnitt. Weil was man ja auch mal sagen muss, dieses Jahr in die Euroleague einzuziehen, wäre nicht das Schwierigste gewesen. Also mit 46 Punkten sicher dabei zu sein, ist auch nicht die Regel. Und was mich eigentlich viel mehr überrascht, ist, wie schlecht die Bundesliga eigentlich im Schnitt ist, mal abgesehen von Bayern und Dortmund, weil dahinter ist tatsächlich alles möglich. Also da ist Bayer Leverkusen noch, die sich ein bisschen abheben, und danach, also wenn du mal guckst, das bis, keine Ahnung, 4 Spieltage oder 3 Spieltage vor Schluss, bis Platz 9 noch alle irgendwo im Abstiegskampf drin waren, ist es eigentlich schon ein relativ schlechtes Bild, was da auf die Bundesliga geworfen wird.
Ich habe ja die Bundesliga jetzt als Darmstadt-Fan dieses Jahr auch erstmals so richtig live miterleben dürfen, weil viele Mannschaften ich einfach jetzt im Laufe der Saison gesehen habe. Und was mich auch ein bisschen überrascht bis erschreckt, ist, dass eine Handvoll Teams mit dem Ball wirklich was Gutes anzufangen wissen. Und der Rest ist eigentlich fast froh, wenn er den Ball nicht hat. Ja, also nicht nur Darmstadt, sondern viele Teams tun sich einfach sehr schwer, wenn sie gefordert sind, das Spiel zu machen oder zu agieren und nicht nur zu reagieren. Das habe ich in der Deutlichkeit nicht erwartet und hat mich echt überrascht.
Ja, also ich glaube, wir sind ganz weit weg von diesem beste Liga der Welt. Da müssen wir echt noch einiges aufholen. Und ich glaube, das ist einfach das, weswegen Hertha BSC für mich eine Durchschnittsmannschaft einfach so lange so weit oben mit dabei sein konnte. Ich bin froh, dass sie uns in der Champions League nicht vertreten, weil ich glaube, dafür wären sie einfach nicht qualifiziert genug gewesen. Und ich glaube, dass so ein mit so einer Mannschaft und auch so einem Trainer dich irgendwo im Mittelfeld einpendeln müsstest in einer halbwegs starken Liga. Ne? Also ich meine, guckt euch an, was mit Wolfsburg und so ist. Ne? Also das ist ja schon brutal, was dieses Jahr auch los ist.
Apropos, das ist ja brutal, was dieses Jahr los ist. Damit kann man doch super jetzt überleiten zum nächsten Spiel, über das ich gerne sprechen wollen würde, nämlich die Eintracht gegen Borussia Dortmund 1-0. Und wir gehen weiter zu der nächsten, die wahrscheinlich nur grinsend in diesem Podcast sitzt. Die Eintracht gewinnt also zu Hause gegen Dortmund. Es war eines jener 4 Spiele, was gewonnen werden sollte, um das Wunder von 98-99 zu zitieren, was eigentlich gar nicht zitierfähig ist, obgleich seiner Wunderhaftigkeit. Wir nehmen sehr spät auf, zumindest für mich. Alex, Niko Kovac könnte auch die Titanic retten, oder?
Puh, die These habe ich schon mal gehört, darauf wurde auch gestern Abend im aktuellen Sportstudio angesprochen. Momentan ist es extrem geil, was er macht. Also er versucht nicht die Welt zu ändern, sondern er versucht halt so ein paar Grundsätze wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen, wie zum Beispiel, wir schießen seit neuestem Toren nach Standards. Haben wir die ganze Saison noch nicht gemacht. Seit Kovac da ist, sind, glaube ich, von 8 Treffern 7 durch Standardsituationen gefallen. Sind Sachen, die finde ich einfach Wahnsinn, weil es sieht ja so aus, als könnten die Leute tatsächlich gegen den Ball treten und nicht das, was sie vorher gezeigt haben. dass das Spiel gegen Dortmund gewonnen wurde, damit konnte keiner rechnen. Damit konnte auch keiner rechnen, der das Spiel am Fernseher oder im Stadion verfolgt hat. Also wenn man sich mal Statistiken ansieht, dann hatte Dortmund, keine Ahnung, ich glaube 80% Ballbesitz. Wenn wir den Ball mal hatten, dann war es Lukas Radetzky oder wir hatten gerade einen Einwurf und haben ansonsten mit einer Sechserkette hinten verteidigt, einer Viererkette, die davor stand mit vielleicht ja einem Meter Abstand. Also da hat wirklich alles verteidigt, was verteidigen konnte. Wir hatten zu Beginn der ersten Halbzeit zwei ganz gute Torchancen. Eine haben wir verwandelt durch Aigner. Wir hatten noch eine durch Lukas Tanjos. Die wurde gut gehalten. Ansonsten war offensiv natürlich von der Eintracht nichts zu sehen. Das muss man ganz fair anerkennen. Aber wie sie verteidigt haben, mit was für einer Leidenschaft und mit was für einem Kampfwillen und mit was für einem Engagement, auch das habe ich, wie zum Beispiel Tore nach Standards, in dieser Saison selten von meiner Mannschaft gesehen. Und das ist natürlich was das Fanherz dann auch wieder erfreut. Mhm.
Ja, ich muss ja sagen, ich wurde ein bisschen überrascht davon, wie das jetzt tatsächlich geklappt hat. Ich war ehrlich gesagt sehr überrascht davon, wie positiv ihr im Podcast schon sehr früh dem Team Kovac begegnet seid und wie viel Euphorie da schon bei euch zu hören war, wo vorher nur noch blanke Tristesse war. Armin Fee. Entschuldigung, ich hatte was im Hals.
Wobei, also ich muss ja tatsächlich gestehen, ich bin ja einer der wenigen Vertreter im Podcast, die Armin Fee bis zum Schluss supportet haben und immer noch dahinter gestanden haben. Aber ich muss mich jetzt natürlich auch belehren lassen, dass auch ich jetzt davon überzeugt bin, dass ja allein Armin Fee mit Schuld war an dem, was da passiert ist. Ich meine, klar, den hat natürlich auch jemand geholt, den hat jemand unterstützt, den hat jemand die ganze Zeit im Verein auch gefördert, offensichtlich nicht so sehr gefordert. Aber was das Team Kovac da jetzt auf die Beine stellt, ist schon super. Klar, nach dem Spiel gegen Leverkusen, was wir verloren hatten, wo es ganz düster aussah, wo wir auch gar nicht so schlecht gespielt haben und trotzdem drei Gegentore kassiert haben und mit 0 Punkten nach Hause gefahren sind, da habe ich schon im Bus auf dem Heimweg gesessen und mir gedacht, alles klar, das war's. Abstieg besiegelt, rechne einfach mit nichts mehr, dann enttäuscht dich die Eintracht auch nicht wieder, aber das Thema war für mich zu dem Zeitpunkt durch. Was dann passiert ist, die Siege gegen Mainz, gegen Darmstadt, das waren beides Spiele, die wir in der Hinrunde verloren haben. Dass wir gegen Dortmund 3 Punkte holen, das kann man natürlich nicht mit einplanen. Und jetzt mit einem Punkt gegen Werder wären wir durch. Klar wollen wir das auch nochmal gewinnen. Aber das sieht natürlich schon wieder ganz anders aus.
Alex, ganz kurz. Nicht nur du hast dir einiges anders vorgestellt, auch Skype hat sich da einiges anders vorgestellt und du hörst dich an wie der Schwiegervater von Darth Vader bei uns dreien. Deswegen muss ich dich leider hier ganz kurz unterbrechen. Wir machen das so, ich kicke dich raus und ich verspreche, aber ich hole dich gleich wieder rein. Und dann hoffen wir, dass die Tonqualität wieder besser ist. Und währenddessen darf mir mal der Kim erzählen, wie er das Eintracht-Spiel gesehen hat, denn das ist ja der kommende Gegner. Die Eintracht aus Frankfurt kommt ja am 34. an die Weser. Kim, leg mal los.
Ich muss gestehen, dass ich mir von dem Eintracht gegen Dortmund-Spiel nichts angesehen habe, weil ich überhaupt keinen Bock darauf hatte, mir das anzusehen. Ich habe vorher die Statistiken irgendwie gesehen und das so mitbekommen und ich wollte mir das nicht geben. Ich habe das einfach mal komplett ausgeblendet, ignoriert und gehe da jetzt so ein bisschen nach dem Motto rein, wir müssen nur auf uns schauen.
Ja, jetzt hast du mir die Brücke, die ich da bauen wollte, verwehrt, aber dennoch hat es gereicht, um die Alex nochmal wieder reinzuholen. Und ich hoffe, jetzt klappt es tonmäßig besser. Alex,
okay, ich hoffe, dass Darth Vader zu Hause ist.
Ja, jetzt hörst du dich wieder so wunderbar an wie immer. Sehr schön. Nee, wir hatten leider alle drei die Tonprobleme. So, im Grunde hast du ja auch schon die Dinge gesagt, die Niko Kovac geändert hat und du hast auch schon jetzt auf die Fee-Thematik Bezug genommen. Da konnte man dich auch weitgehend noch gut verstehen. Die Frage, die ich mir allerdings stelle, ist, das ist so ein bisschen Hände-Ei-Problem zwar, aber das, was Niko Kovac jetzt gemacht hat, ist ja sind drei klare Faktoren. Der eine, Fokus auf Standards, da hilft ihm auch, dass Husti jetzt wirklich da sehr, sehr gute schlägt. Dann Fokus aufs Verteidigen und zwar auch in personeller Überlegenheit. Das heißt, da stehen halt auch einfach mal 9 Spieler auf einer Fläche, die wahrscheinlich meiner Wohnfläche entspricht. Und dann wird es halt schwierig für den Gegner. Und das dritte ist ganz krass auf Leidenschaft setzen, auch viel mit einem Bewusstsein für die Geschichte des Vereins. Da geht ihr ja auch in eurem Podcast immer wieder darauf ein, dass er mit den Spielern zum Beispiel im Museum war. Das alles drei sind wunderbare, wichtige Dinge. Aber meiner Meinung nach sind das auch genau Zutaten, die ich in die Suppe schmeiße, wenn ich nur noch 7 Spiele gegen den Abstieg habe. Und deswegen frage ich mich manchmal, wie sehr man das eigentlich jetzt mit Armin Fee vergleichen kann. Also ob man wirklich sagen kann, Fee hat alles falsch gemacht. Denn die Art und Weise, wie Kovac da rangeht, ist auch tatsächlich, finde ich, 1:1, wie man als Feuerwehrmann eine Mannschaft rettet. Und irgendwie sind das so Sonderspiele. Er macht das ganz hervorragend, aber eigentlich hat das mit einem regulären Trainerjob in Anführungszeichen für mich weniger zu tun.
Na, für mich hat er noch einen ganz entscheidenden Punkt verändert im Vergleich zu Fee. Da haben wir letzte Woche auch im Eintracht-Podcast drüber gesprochen, und zwar ist es die Anzahl der Spieler, die zum Einsatz kommen. Ich glaube, dass durch die Rotation, die er mit reingebracht hat und durch die Auswechslungen, die er vorgenommen hat, eine ganz andere Konkurrenzsituation in der Mannschaft wieder entstanden ist. Es saßen Spieler wie Zambrano, wie Aigner, teilweise ganze 90 Minuten auf der Bank, teilweise sogar auf der Tribüne. Es wurde ein Otschipka, der unter Armin Fee ohne Wenn und Aber gesetzt war, egal wie viel schlechte Spiele er als Linksverteidiger gemacht hat, wurde als erste Maßnahme rausgenommen. Jagba hat eine neue Chance bekommen, 2 Spiele gemacht. Seitdem ergänzen die zwei sich in so Spielen wie gegen Bayern oder wie gegen Dortmund, hinten in der Absicherung der Defensive. Also dadurch ist, glaube ich, einfach nochmal bei jedem Spieler so ein Prozentpunkt mit dazugekommen, den er nochmal aus sich rausholen konnte. Wie die nächste Saison mit dem Team Kovac aussehen könnte, ist natürlich eine gute Frage. Und da wird sich die Riesenqualität natürlich auch erstmal zeigen, da hast du schon recht. Weil dann kommt es drauf an, dass er tatsächlich auch ein Mannschaftsgefüge aufstellt, was über die gesamten Spieltage funktioniert. Und so Abwehrschlachten wie gegen Dortmund, die funktionieren einmal, die funktionieren aber nicht jeden Spieltag. Und wenn das sein Konzept für jeden Spieltag wäre, also dann vergeht mir auch irgendwann die Lust, ins Stadion zu gehen.
Wesentlicher Punkt noch, wie groß die Lust des Stadions auf jeden Befreiungsschlag war. Ist natürlich ein Klischee, aber man hat unter anderem in Stuttgart gesehen, dass es nicht selbstverständlich ist, jeden Befreiungsschlag zu feiern. Sensationelle Stimmung auch, zumindest kam es am Fernseher so rüber.
Obergeil. Also habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, so eine Stimmung hatten wir zuletzt beim Spiel gegen VfL Wolfsburg, wo wir den Einzug in die Euroleague klar gemacht haben vor 3 Jahren. Also die Stimmung war bombastisch und das noch beim Aufwärmen der Mannschaft wurden die ersten Lieder angestimmt. Ich meine, wir hatten draußen 25 Grad, die Sonne hat endlich geschienen. Es war alles vorbereitet für einen genialen Fußballnachmittag und dass der Spielverlauf das Ganze dann natürlich auch noch angefeuert hat mit dem frühen Tor, was wir geschossen haben, mit teilweise Szenen, wo sich 3, 4 Abwehrspieler in die Bälle reingeworfen haben, die eigentlich schon ganz klar für den Zuschauer ins Tor gegangen wären, da kamen natürlich auch die Situationen immer noch mit hinzu. Also das war natürlich schon bombastisch. Ich glaube, wenn es geregnet hätte, wäre die Stimmung aber auch nicht so geil gewesen. Also da liegt auch viel, was zusammenkommt und jeder hatte einfach Bock auf den Tag. Als ich zum Stadion gegangen bin, habe ich gesagt, Mann, wenn das noch einen Punkt geben würde, dann wäre das ein perfekter Fußballnachmittag. Dass es 3 gegeben hat, hat dem Ganzen natürlich die Krone aufgesetzt.
Also ich finde, irgendwie man merkt die ganze Euphorie in Frankfurt, dass es, wenn man es einmal läuft, dann läuft es, wenn man so sagen muss. Ich kenne es aus Stuttgart, die letzte Saison, oder ich weiß nicht, es kommt mir immer so vor, das ist von hinten raus dann noch ein Sieg, dann noch ein Sieg, dann auch noch so einen unerwarteten und dann schafft man das eben, dann so rauszukommen und dann gehen die Fans mit und ja, das denke ich mir schon die ganze Zeit immer. Also es kommt mir so vor wie bei uns zum Beispiel letzte Saison.
Ja, das ist auch so, ne? Also wenn gerade, ich glaube, das ist auch gerade bei so Traditionsvereinen, wenn da die Fans ein bisschen Futter bekommen, die auch durch viele Höhen und Tiefen schon gegangen sind, dann kann man damit ganz schnell eine Stimmung befeuern, die dem zuträglich ist. Was man aber auch sagen muss, ist, dass die Eintracht es diesmal wirklich geschafft hat, so eine kleine Euphoriewelle selbst aufzubauen, also der Verein jetzt. Das schaffen sie normalerweise nicht so gut, weil sie auf so Feldern echt unbeholfen agieren. Aber mit dieser Aktion Hashtag auf jetzt, die sie ins Leben gerufen haben, immer wieder Videos produziert haben, die sie dazu gebracht haben, wo irgendwie Fans zu Wort kamen oder irgendwelche Persönlichkeiten aus dem Umfeld der Eintracht. Da haben sie jetzt das 6. Video rausgebracht, was die Mannschaft selbst gemacht hat, das auch wirklich eine saugute Stimmung aus der Mannschaft raustransportiert. Und das gibt's halt bei der Eintracht auch eher seltener. Und ich glaube, das hat auch nochmal so ein paar Prozentpünktchen dazu gegeben.
Ich glaube auch, dass die Erinnerung an 99 euch enorm pusht, oder? Also das war ja der Nichtabstieg aller Nichtabstiege am letzten Spieltag in der gefühlt letzten Minute durch den Übersteiger von Fjordhoft, der ja selber auch bei Twitter sich sehr engagiert für die Eintracht präsentiert. Und dieses Wissen, dass man sowas wiederholen kann und sowas Unmögliches wie damals schaffen kann, das scheint bei euch jetzt auch noch auf allen Seiten, Fans, Mannschaft, Stadt, nochmal zu ziehen.
Klar, also bei den Fans ist so eine Geschichte natürlich nach wie vor präsent. Das ist auch immer was, das sind ja, also ich meine, die Eintracht hat ja nicht viele Erfolge vorzuweisen aus den letzten Jahrzehnten. Da ist ja nicht viel passiert und deswegen greifen wir halt immer auf so Sachen zurück, die halt tatsächlich bewegend irgendwo waren. Mhm. Was ich jetzt gestern im aktuellen Sportstudio im Interview mit Niko Kovac erfahren habe, der da zu Gast war, der hat auch gesagt, dass er der Mannschaft Videozusammenschnitte aus der Saison gezeigt hat und unter anderem auch den Übersteiger von Jan-Arge Fjordhoff, um da auch nochmal allen Spielern irgendwie so zu zeigen, Leute, wenn man was will, dann geht's auch auf jeden Fall. Unsere Ausgangslage dieses Jahr ist natürlich deutlich besser wie das, was damals war, wo man einfach mit 5 Toren Unterschied beziehungsweise 4 Toren Differenz gewinnen musste. Jetzt kommt es nicht auf die Tordifferenz an, wir haben alles in der eigenen Hand. Von daher ist die Ausgangssituation ein bisschen weniger Wunder. Ich glaube, das Wunder ist auch nicht ganz so krass wie vor 10 Jahren, wenn wir es schaffen sollten. Aber nichtsdestotrotz ist es ein guter Erfolg, wenn es denn dann klappt.
Und man sieht, dass es vielleicht auch so Kleinigkeiten sind, ne? Also wird die Flanke gegen, oder der Schuss, was auch immer es gewesen war, gegen Mainz nicht abgefälscht und geht ins Tor, dann reden wir vielleicht jetzt von einer ganz anderen Situation. Also du brauchst auch in solchen Momenten das notwendige Glück. Und in dem Moment hat sich die Eintracht dann eben am eigenen Schopf erstmal jetzt rausgezogen und in die Situation gebracht, die sie jetzt derzeit haben.
Apropos klar, das Glück, ist auf jeden Fall mit Glück ist auf jeden Fall zurückgekommen. Ne? Also hätte Sandro Wagner den Elfmeter reingemacht und wir hätten in der ersten Halbzeit 2-0 zurückgelegen, hätte das ganze Thema gegen Darmstadt auch anders ausgesehen. Wir haben gestern gegen Dortmund das Tor, was Mats Hummels gemacht hat, wurde auf Abseits entschieden. Die Fernsehbilder zeigen, dass es kein Abseits war. Natürlich hatten wir auch ganz, ganz viele Situationen in dieser Saison, wo wir Pech hatten. Das heißt, das Glück ist einfach zum richtigen Zeitpunkt wieder zu uns zurückgekommen. Man könnte vielleicht auch ein bisschen freundlich gestimmter sagen, dass wir uns das Glück erkämpft haben. Aber das brauchst du in so einer Situation. Und es war bis jetzt in jedem Spiel in Mainz, beide Tore waren eher glücklich reingestochert, beziehungsweise abgefälscht. In Darmstadt war es halt auch extrem glücklich, dass da, wie gesagt, Sandro Wagner verschossen hat, dass das Tor von Dortmund nicht gezählt hat. Auch Glück war in jeder Partie dabei. Ohne das funktioniert's nicht.
Jasmin, da bist du durchgedreht, oder? Ich meine, du wirst ja nicht gleich mitbekommen haben, Hummels Fehlentscheidung, aber du sitzt im Stadion und siehst oder bekommst die Ergebnisse mit und dann kommst du irgendwann heim und kriegst mit verdammte Axt.
So halb habe ich es mitbekommen. Also es wurden im Stadion generell keine Ergebnisse von den anderen gezeigt, aber das davor schon wusste, hatte ich mir in der Ticker-App Benachrichtigung eingestellt und am Anfang schon, wo das Tor von Frankfurt fiel, habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht, irgendwann muss Dortmund doch das Tor schießen, weil so wie die bis jetzt in der Rückrunde gespielt haben, war es ja eigentlich nur noch gefühlt Frage der Zeit und irgendwann habe ich auch mitbekommen, dass in anderen Stadien hieß es, dass auch irgendwelche Abseitstore nicht gegeben wurde oder gefallen sind. So halb hat man es mitbekommen. Ja, am Ende, als es dann sowieso fiel, war es dann auch irgendwann egal. Und ich hatte dann, als ich heimgekommen bin, lief gerade in der Sportschau das Dortmund-Spiel und da hat es dann schon irgendwie geärgert, dass es dann so ist. Aber das ist jetzt halt ist ein Spiel, wenn das Spiel jetzt vor am Anfang der Rückrunde gewesen wäre, würde es auch keinen interessieren. Also so sehe ich das inzwischen.
Sehr sachliche Sicht auf die Dinge, kann man auf jeden Fall sagen. Auf jeden Fall gut,
dass ja, wobei, das wird Bremen mit Sicherheit an diesem Spieltag ein bisschen anders sehen, oder?
Jetzt macht sie mir die Brücke kaputt, verdammt.
Ach Gott, du hast dir aber heute Gäste eingeladen.
Es ist wunderbar.
Kein Verlass.
Nee, endlich mal wird hier diskutiert und es werden nicht stumm Fragen-Antwort-Spielchen hier gemacht. Ja, Kim, Schiris, gutes Thema, ne?
Ja, klar. Immer. Nein, ja, das ist jetzt maximal unglücklich gelaufen mit den Entscheidungen vielleicht jetzt am Wochenende für Werder, wobei man jetzt auf das Werder-Köln-Spiel bezogen sagen muss, relativ absurde Entscheidung, das Tor da nicht zu geben. Brüch hat ja dafür dann, Brüch sage ich schon, Zweier hat dafür dann ja später aber auch einen Elfmeter für Köln nicht gepfiffen. Klar, Elfmeter ist nicht gleich Tor, aber ich glaube, der Zeugwart von Köln, der hat eine ganz gute Quote. Von daher gleicht sich das dann vielleicht in diesem Spiel aus. Wenn wir jetzt dadurch fest abgestiegen wären, würde ich vielleicht nicht so reden. Wir haben jetzt noch das Heimspiel gegen die Eintracht und können dort durch einen Sieg dann den Nichtabstieg perfekt machen. Ich will da jetzt gar nicht so sehr auf den Schiedsrichtern rumhacken. Das ist alles jahrelanger Konsum von Colinas Erben, hat er auch sensibilisiert sicherlich. Und während des Spiels habe ich da noch anders gedacht, aber wenn man sich das nochmal rückblickend anschaut, dann Elfmeterszene, Tor nicht gegeben. Nichtsdestotrotz bleibt das natürlich ein extrem schwacher Auftritt von Felix Zweier in dem Spiel, weil auf dem Spielberichtsbogen oder auf dem Bewertungsbogen stehen dann zwei extreme Fehlentscheidungen für ihn. Und trotzdem wird er weiterhin in der Bundesliga rumpfeifen dürfen. Aber was diese Bewertung von TZ angeht, da darf sich dann der Olli Fritsch demnächst vielleicht wieder mit auseinandersetzen. Mhm.
Gut, und sind wir mal froh, dass es jetzt nicht so ist, dass wenn man ein- oder zweimal schlecht pfeift, man dann tatsächlich gleich aus der Bundesliga absteigt. Dann wären so manche Vereine jetzt auch schon runtergegangen nach dem zweiten Spieltag, nämlich schon. Ich spreche natürlich auch niemanden in dieser Runde an, ist ja klar, wäre ja total unhöflich. Alex, abschließend zu dem Spiel gegen Dortmund. Du hattest vorhin gesagt, gefühlt 80% Ballbesitz, es waren sogar exakt 80% Ballbesitz für Dortmund, eine krasse Quote. Wen auf eurer Seite kann man denn herausheben oder war es tatsächlich ein Sieg des Kollektivs?
Nee, also ich glaube, einer ist schon rausgestochen in so einem Spiel, Lukas Radetzky. Mhm. Also der hat auch wieder gehalten, was es zu halten gab. Am Anfang der Saison, Kevin Trapp geht nach Paris, habe ich schon ein langes Gesicht gezogen, aber Lukas Radetzky hat ihn mindestens ebenbürtig ersetzt, teilweise sogar noch besser. Und gestern war eine seiner Glanzleistungen gewesen. Der hat ein astreines Spiel gemacht, vielleicht genauso gut wie Abraham in der Innenverteidigung, der einfach jeden Zweikampf gewonnen hat, dem seine Pässe alle angekommen sind. Also das sind schon so für mich die zwei herausragenden Punkte. Und ansonsten, ja klar, das Kollektiv hat wieder zusammengefunden, man hat wieder füreinander gekämpft und vor allen Dingen haben alle hinten einfach mitgearbeitet. Mhm.
Ja, bei Radetzky fragt man sich wirklich, wann da endlich die Überschrift mit dem Radetzky-Marsch kommt. Ich warte da schon die ganze Zeit und niemand macht dieses Spiel. Ich verstehe es nicht. Ja, und du hast jetzt schon Abraham angesprochen. Ich als Außenstehender wundere mich immer wieder, was zur Hölle ist denn mit Stefan Aigner los? Also, dass er gegen die Bayern gut spielt, das weiß man. 60er-Gehalt. Aber der hat auch ein unfassbares Spiel gemacht.
Ja, vielleicht hat es ihm einfach auch, also das ist halt einer dieser Beispiele, aus der Mannschaft draußen gewesen. Wurde ersetzt durch andere Spieler, also Kittel hat sich auf rechts mal probiert, hat nicht gespielt und kommt wieder rein und ist ein völlig anderer Mensch. Also das war eine durchweg schlechte Saison von ihm. Ich glaube, er hat gestern sein drittes Saisontor gemacht. Ansonsten sind wir pro Saison irgendwas zwischen 5 und 10 Toren von ihm gewohnt. Also es war wirklich für ihn eine Saison, wo er, ich sag mal, die Scheiße auch am Fuß hatte. Immer viel gelaufen, viel gekämpft, aber viel brotlose Kunst dabei gewesen. Und jetzt in den letzten zwei Spielen tatsächlich aufgedreht.
Gut, hast du sehr schön zusammengefasst. Jetzt kann man ja davon ausgehen, dass ihr gegen Werder am 34. Spieltag nicht mit 6 Mann hinten drin verteidigen werdet. Und als du kurz offline warst, habe ich Kim gefragt, was er sich von der Eintracht erwartet. Da hat er gesagt, er hat aus Selbstschutzgründen sich nicht so wirklich mit eurem Spiel an diesem Spieltag befasst. Jetzt sind wir ja, hier knallhart im Rasenfunk. Es gibt hier keine Realitätsverdrehung. Deswegen musst du jetzt dem Kim sagen, was wird ihn denn erwarten?
Ich glaube, das war auch ganz gut, dass er sich das Dortmund-Spiel nicht angeguckt hat, weil das hätte ihm wenig Aufschluss darüber gegeben, was ihn nächste Woche erwartet, weil ich glaube nicht, dass wir so auftreten werden. Wir haben einen Seferovic wieder mit dabei, der am letzten Spieltag gesperrt war mit der 10. gelben Karte. Es gibt viele Leute, die darauf hoffen, dass Alex Meyer noch einen Einsatz haben wird. Das heißt, wir werden wieder ein bisschen offensiver sein. Ich glaube, dass auch ein Marc Stendera wieder zurück ins Team kommen wird, der gerade für die ruhenden Bälle gut ist, auch als Alternative zu Huschti. Ja, von daher glaube ich, werden wir ein ganz anderes Spiel sehen wie gegen Dortmund.
Ist Huschti nicht ohnehin gesperrt? Frage. Ja. Habe ich gestern was gehört?
5. gelbe, glaube ich auch.
Okay, habe ich so nicht mitbekommen. Also ja, der hat gestern eine gelbe Karte bekommen. Ich habe nicht mitbekommen, dass es die 5. war. Gut, dann wird Huschti auf jeden Fall raus sein und dann ist der Weg frei für Marc Stendera. Also es wird auf jeden Fall wieder deutlich, was heißt er? Also deutlich offensiver, weil defensiverer als gegen Dortmund geht's nicht. Ich glaube nicht, dass wir blind nach vorne spielen werden, aber ich glaube, dass wir viel früher angreifen werden, viel früher stehen werden. Und ich glaube, dass die Marschrichtung, oder ich hoffe, dass die Marschrichtung komplett auf Sieg gehen wird und nicht versucht wird, ein 0-0 rauszugurken. Weil so Rechnungen gehen am Ende des Tages nie auf. Mhm.
Genau, also zur Tabellenkonstellation für alle Hörer. Der Eintracht würde ein Unentschieden reichen bei aktuell 36 Punkten, mit Werder Bremen dahinter 35 Punkte. Aber es birgt eben die von Alex angesprochenen Gefahren. Und es wird allein deswegen schon ein komplett anderes Spiel werden, weil zwei andere Mannschaften gegeneinander spielen. Dann lasst doch jetzt auch mal tatsächlich auf das Köln-Spiel von Werder gucken. Wir haben jetzt gesprochen über den Platz 13 in der Tabelle nach dem 33. Spieltag. Das ist Darmstadt, die sind durch. Hoffenheim ist auch durch, da sprechen wir später kurz oder länger dazu, das entscheidet ihr. Über die Eintracht haben wir gesprochen, Platz 15, und jetzt kommt auf Platz 16 mit 35 Punkten eben Werder Bremen. Und Kim, ich frage mich, wie sehr ist dein Hals geschwollen angesichts der Tatsache, dass die eigentliche Sensation des Spieltags ignoriert wurde von allen Medien, nämlich dass Werder zu Null gespielt hat?
Ja, es ist eine absolute Frechheit. Ich verstehe das auch gar nicht, dass andere Themen überwiegen. Endlich mal zu Null. Habe ich selber nicht mehr mit gerechnet, dass wir das diese Saison schaffen. Hat jetzt natürlich im Nachhinein nicht allzu viel gebracht. Das eigene Tor wäre dann schon ganz schön gewesen. Oder ein 2-1 wäre mir lieber gewesen, als dieses zu Null endlich zu schaffen. Gibt vielleicht der Abwehr Stabilität, aber was soll einer Werder Abwehr Stabilität geben? Das ist, glaube ich, einfach nicht möglich, dass die mal komplett stabil stehen, ein ganzes Spiel. Endlich 0-0, endlich mal ein 0-0, aber ich nehme auch ein 5-4 gegen Frankfurt jetzt, ist so in Ordnung.
Ihr kamt ja mit dem denkbar günstigen Rückenwinds eines 6-2 gegen eine gewisse Mannschaft aus dem Schwäbischen. Wahrscheinlich weiß niemand diese Runde, von wem ich rede. Am Montagabend, getragen von einer super Stimmung, da war nichts von Boykott auf Seiten der Heimfans zu sehen und zu hören. Und jetzt auch die Leistung ja in Köln eigentlich sehr gut. Warum hat es denn nicht gereicht? Und sag jetzt nicht nur bitte wegen des Schiris.
Also erstmal, der Schiri, daran lag es nicht. Die erste Halbzeit war auch gut. Die zweite Halbzeit war größtenteils fürchterlich. Zum Schluss hat man dann nochmal die Chance, das Ding dann tatsächlich zu gewinnen. Die Mannschaft hat es wieder nicht geschafft, 90 Minuten lang konzentriert zu spielen. Den Kölnern hat sich dann doch die eine oder andere Möglichkeit geboten, ein eigenes Tor zu erzielen. Den nicht gegebenen Elfmeter habe ich auch schon angesprochen. Da haben wir das Glück, dass der Dominik Marot, was, glaube ich, sich sehr theatralisch fallen lässt und zwei ja dazu bewogen hat, nicht zu pfeifen. Also mit der Leistung werden wir gegen Frankfurt nicht gewinnen können. Da muss schon deutlich mehr kommen und in der Chancenverwertung tatsächlich dann auch gearbeitet werden. Auch und gerade ein Claudio Pizarro muss seine Großchancen konsequenter nutzen. Es mag ein bisschen absurd erscheinen, aufgrund der Anzahl an Tore, die er bereits geschossen hat in der Rückrunde. Er hatte aber die Chance, wesentlich mehr zu erzielen bereits auch in dieser Rückrunde. Jetzt gegen Stuttgart ist es nicht so sehr ins Gewicht gefallen, aber der hat auch eine Möglichkeit, die hat einen, die muss Pizza machen, und weil er einfach natürlich auch die Qualität dazu hat. Und das ist dann schade, und das muss jetzt am kommenden Wochenende besser werden. Mhm.
Ich habe von eurem Spiel nur Zusammenfassung sehen können. Klar, ich konnte nicht 9 Spiele über 90 Minuten parallel gucken oder jetzt nachschauen. Ich habe in diesen Zusammenfassungen gehört, dass Pizarro zwischenzeitlich als einer der beiden Doppelsechser agiert hat. Stimmt das? Und wenn ja, wie hat er sich geschlagen?
Ja, das stimmt durchaus. Also das war so die Phase, wo er auch ein bisschen sehr in der Luft hing und klar war, dass man nur über ein schnelles Spiel über die Außen vielleicht die Kölner überrumpeln kann, und dafür ist er nun auch nicht prädestiniert, im Vollsprint die Linie entlang zu wetzen, und hat sich dann weit zurückfallen lassen, um halt auch am Spiel teilzunehmen. Natürlich hat er eine gute Technik, eine sehr gute Ballbehandlung, kann auch dribbeln. Und es liegt ihm als Offensivspieler offensichtlich auch im Blut, das halt auch kurz vor dem eigenen 16er zu machen. Also ich kriege immer so ein bisschen Zustände, wenn Pizza sich so zurückfallen lässt und dort auch den Ball so fordert, da er den Ball meist sehr lange hält und das nicht immer gut geht. Aber für den Spielaufbau natürlich ist es nicht verkehrt, wenn er das spielt. Wobei man sagen muss, dass Florian Grillitsch das, seitdem er dort auf der 6 spielt, wirklich hervorragend macht und das ein Klassenunterschied ist zu dem, was sonst bei uns bisher auf der 6 so rumgelaufen ist im Laufe der letzten Jahre. Mhm.
Diese Pizarro auf der 6 Nummer ist so die einzige taktische Finte, in Anführungszeichen, an die ich mich von Viktor Skripnik erinnern kann in den letzten, ja, keine Ahnung, ich glaube tatsächlich, seitdem Viktor Skripnik bei euch ist, er hat nie an den großen Rädern gedreht, sondern immer an den kleinen Stellschrauben. Seid ihr zusammen mit der Eintracht das Team, das am meisten übers eigene Momentum kommt?
Ja, also ganz klar. Also die man hat es bei dem Spiel gegen Stuttgart gemerkt, man hat es auch bei dem Spiel gegen bei dem Heimspiel davor schon gemerkt. Die Mannschaft lässt sich durchaus auch tragen von der Atmosphäre und braucht das halt auch vielleicht. Ob das jetzt allerdings ein drittes Mal in Folge funktioniert, ob sich das nicht irgendwann auch abnutzt. Ich hoffe, dem ist nicht so. Ich habe aber so ein bisschen die Befürchtung, und darüber hinaus baut sich dadurch natürlich auch zusätzlich zu dem Druck, der sowieso schon da ist, nochmal so ein riesiger Druck auf, unter dem die Mannschaft halt vielleicht auch zusammenbrechen könnte. Das ist ein bisschen viel hätte, könnte. Die Stimmung wird großartig sein, die Mannschaft wird die volle Unterstützung bekommen, da wird es auch in der Schwächephase nur Unterstützung geben für das Team, und ich hoffe, die Spieler können das aufnehmen und entsprechend umsetzen. Mhm.
Finn Bartels wird fehlen. Glaubst du, was wird das mit eurer Aufstellung verändern, und welche Auswirkungen wird es aufs Spiel haben, mutmaßlich?
Ja, Finn ist durchaus ein sehr wichtiger Spieler für das Werder-Spiel, da er viel über seine Geschwindigkeit kommt und dadurch viel hinterläuft und auch viele Wege mit nach hinten macht. Jetzt nicht unbedingt der zweikampfstärkste Spieler, aber dann Santi Garcia da hinten links unterstützt, wobei da auch in den Sternen steht, ob der spielen kann. Der hat eine Gehirnerschütterung erlitten durch den Schuss, den er da an die Schläfe bekommen hat. Mhm. Von daher wird es da sowieso Umstellungen geben. Von daher, den Schwung kann man da jetzt nicht mitnehmen, und maximal dämlich natürlich auch, sich durch höhnischen Beifall da eine gelbe Karte abzuholen und dann gesperrt zu sein. Wobei das nicht das erste Mal ist, dass Bartels durch sowas auffällt. Also ich erinnere mich, bei Hansa Rostock ist er mal vom Platz geflogen, da hat den Schiedsrichterassistenten mit Schnee beworfen. Daher
auch nur
gehört das sicher nicht auch zu seinem... gehört das vielleicht auch zu seinem Spiel, ist ein sehr emotionaler Spieler, der wird uns schon sehr fehlen. Denn ja, wir haben nochmal so einen ähnlichen Spielertyp, das ist dann Öztunali, der muss aber schon auf der anderen Seite spielen, weil Yatabare da ausfällt. Ich bin gespannt, wie man das umsetzen wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man dann vielleicht auch mit Uja und Pizarro beginnen wird, mit zwei Spitzen, wobei Pizza sich dann ein bisschen mehr zurückfallen lässt und Junuzovic nach außen geht. Also das scheint mir das Wahrscheinlichste, denn Skripnik ist jetzt nicht bekannt dafür, da jetzt noch einen Spieler aus der U23 aus dem Hut zu zaubern, sondern setzt dann eher auf bewährtes Personal und stellt dann entsprechend nur um. Mhm.
Was haben wir denn generell von Viktor Skripnik zu halten? Er stand stark in der Kritik, und es schienen die üblichen Mechanismen zu greifen, und dann hat Werder wieder mal einen eigenen Weg eingeschlagen, hat gesagt, nee, es gehört eben zu diesem Verein, dass wir jetzt auch an Viktor Skripnik festhalten. Und das ist an sich ja eine sehr, sehr unterstützenswerte Sache. Ich bin pro weniger Trainerwechsel. Es kostet nur Abfindungen. Bringt in der Regel wenig. Wie bewertest du denn seine Arbeit und wie ist so auch die Einschätzung seines Schaffens im Umfeld?
Ja, also ich sehe ihn, er wird nach wie vor kritisch gesehen. Ich habe es trotzdem für richtig empfunden, an ihm festzuhalten, denn es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage der Alternative. Wer hätte denn da jetzt kommen sollen? So, bei Frankfurt hat das jetzt funktioniert mit Kovac. Da war der Trainerwechsel aber dann auch irgendwann alternativlos, dass man sich von ihm trennen muss. Das war jetzt in dem Fall so, dass die Leistungsschwankungen natürlich da sind, aber grundsätzlich man von den Fähigkeiten von Skripnik noch überzeugt war und jetzt eigentlich Wände und Feuerwehrmann geholt hätte, um die letzten Spiele zu überstehen. Und da schien es so, als wenn Eichin da auch keinen geeigneten Kandidaten hatte. Skripnik war ja vom Prinzip her, ist er ja schon rausgeflogen, hatte man das Gefühl nach so einem Interview, nach dem Spiel vor ein paar Wochen von Thomas Eichin. Ich weiß nicht, ob Eichin sich nochmal eines Besseren oder sich da nochmal Gedanken gemacht hat oder ob er überstimmt wurde und wie diese Entscheidung überhaupt gefällt wird bei Werder, welchen Einfluss da auch der Aufsichtsrat um Marco Bode hat. Grundsätzlich finde ich es auch schön, wenn man am Trainer festhält. Als Skripnik kam, war ich auch froh, dass ihm das Vertrauen gegeben wurde, weil ich eigentlich sehr viel von ihm halte. Also er hat in unserer U23 sehr gute Arbeit geleistet und vorher auch in der U19. Es stellt sich aber auch natürlich auch, sollte das jetzt alles gut gehen zur neuen Saison, die Frage, was ist denn die Alternative? Wer kann da kommen? Und wer kann da kommen, heißt natürlich auch klamme Kassen, kein Geld bei Werder. Lösung müsste dann kreativ sein und du wirst auch mit dieser Mannschaft keinen Trainer überzeugen, von einem Verein mit ähnlichen Mitteln dann zu Werder zu kommen, nur weil man irgendwie eine Tradition hat und vor ein paar Jahren noch Champions League gespielt hat. Die Perspektive muss natürlich auch da sein. Ich glaube, man wird an Skripnik festhalten, egal ob der Weg in Liga 1 oder Liga 2 fortgesetzt wird.
Ja, alles andere würde mich dann wiederum jetzt überraschen. Also dann hätte man ihn ja auch schon vor 5 Spieltagen oder wann das war entlassen können. Also davon würde ich jetzt ehrlich gesagt auch ausgehen als Außenstehender, wenn das jetzt nicht ganz debakulös in einem 0-8 endet. Für Werder ist ja jetzt noch alles drin. Und zwar sowohl die direkte Rettung bis hin zum Relegationsplatz, das aus neutraler Sicht, ich glaube, auch statistisch wahrscheinlichstes Szenario, als auch der direkte Abstieg. Jetzt haben wir schon immer wieder so ein bisschen um dieses Showdown-Spiel am 34. Spieltag sind wir schon herumgeschlawenzelt. Alex Kim, ihr müsst mir jetzt genau sagen, was da passiert, weil dann kann ich nämlich meine Planung für den Rasenfunk Royal vorantreiben.
Also du kannst dich eigentlich fest darauf verlassen, dass die Eintracht gewinnen wird, mit 2 Toren Unterschied. Also ich rechne da fest mit einem 3-1. Ich gehe davon aus, dass der Kim mir da recht geben wird.
Wobei ich weiß, Alex, ganz kurz, dass du im Eintracht Frankfurt Podcast Tippspiel, wie viele Punkte hast du?
Ja, aber man muss dazu auch sagen, dass ich oft nicht mitgetippt habe und nicht, wie mein Kollege Basti, gegen meinen Verein tippe.
Ja, das stimmt, das macht man auch nicht. Da.
Genau, also der ist einer, der sitzt dann mit einem Tippschein nach einem verlorenen Spiel im Bus und sagt auf einmal, oh geil, wenigstens 200 Euro gewonnen. Und das ist ja moralisch mehr als verwerflich.
Ja, also es wird ein Spiel werden, was von viel Einsatz, viel Kampf, viel Leidenschaft geprägt sein wird, aber auch, glaube ich, von vielen Fehlern. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein offener Schlagabtausch wird.
Meinst du?
Ja, weil Werder halt alles versuchen wird nach vorne, dadurch aber auch viel anbietet hinten. So, und wenn man viel anbietet, dann, ich bezweifle, dass die Frankfurter das dann nicht annehmen werden, dass dann der Standera an der Mittellinie stehen bleibt, wenn die Bahn frei ist und sagt, oh nee, der Punkt reicht uns. Von daher, glaube ich, kann Werder gar nicht anders. Dieses 0-0 jetzt am vergangenen Wochenende war da schon sehr außergewöhnlich und wird, glaube ich, auch die Ausnahme bleiben für diese Saison.
Also ihr schlawanzelt ein bisschen außenrum, okay, bis auf die Alex. Ja, jetzt plane ich mit einem 3-1 und dann klappt's nicht. Dann werde ich aber bei dir anrufen, damit das klar ist. Kim, gibt's noch was zu Werder, was ich noch nicht abgefragt habe, jetzt mit Blick auf dieses 0-0 und mit Blick aufs Saisonfinale? Was ist dir noch wichtig, was du loswerden möchtest?
Ich glaube, es ist alles gesagt worden in den letzten Wochen und auch hier ist jetzt das Köln-Spiel ausreichend thematisiert worden. Zu Frankfurt wurde ja zum Glück von der Alex viel gesagt, weil ich da gar nicht so viel beitragen kann. Und ich werde mich am Samstag dann vors Radio setzen, das Spiel nicht im Fernsehen sehen können und wahrscheinlich 1000 Tote sterben und mich so oder so anschließend stark betrinken.
Das ist krass. So ein Spiel am Radio, das ist heftig. Führt einen, also zumindest mich, führt sowas aber auch wieder zurück in meine Kindheit, ehrlich gesagt.
Weiß nicht, ich wollte gerade sagen, haben wir nicht früher vielleicht alle so Fußball geguckt?
Ja. Ich weiß noch, ich hatte immer bei den Champions League Übertragungen auf B5 aktuell war das, hatte ich immer die Stereoanlage auf 1 von der Lautstärke und war dann mit dem Ohr an meiner Box geklebt, weil meine Eltern nicht hören durften, dass ich das Spiel höre, weil ich natürlich eigentlich hätte pennen müssen.
So habe ich 2007 noch die Stuttgarter Meisterschaft in der USA am Ligaradio noch miterlebt. Muss man nicht unbedingt gemacht haben.
Ja, wobei so eine Meisterschaft, weiß jetzt nicht. Aber ich verstehe, wie du es meinst. Gibt es denn eigentlich irgendetwas auch zu Köln zu sagen? Ich meine, sie hatten ihre Chancen, sie haben allerdings auch einiges zugelassen. Es hätte eher das Pendel Richtung Werder schwingen können als zum FC, aber letztlich ist denen ja auch nichts passiert. Platz 9, 42 Punkte war vorher schon klar, oben angreifen auch nicht drin, nachdem wie dann die Ergebnisse gelaufen sind. Fehlt da noch irgendwas?
Das war so ein bisschen auslaufen lassen, glaube ich, für Köln. Da wird jetzt am letzten Spiel da auch nichts mehr. Ich weiß gar nicht, gegen wen spielt Köln jetzt am kommenden Wochenende?
In Dortmund.
In Dortmund.
Namenlose Mannschaft aus NRW.
Ja, freundschaftliches 0-0 vermutlich.
Zweimal 0-0 in Folge von Dortmund. Ja, das ist, nee, Entschuldigung, 0-1 und also keine Tore geschossen. Naja, gucken wir mal. Ich sehe schon, wie ich mich auf eure Prognosen verlassen kann. Jasmin, ich würde dich jetzt gern in die Runde mit reinholen, auch wenn es dir vielleicht ein bisschen wehtut. Wir haben auch über Platz 13, 15, 16 gesprochen. Jetzt kommen wir zu Platz 17 mit dem VfB. Und ich würde gerne anfangen am letzten Montag. Dieses Spiel in Bremen. Mir als Außenstehenden fällt es sehr, sehr schwer, dazu mehr als nur irgendwelche populistischen Meinungen zu haben. Wenn ich ganz ehrlich in mein Fußball-Fanherz reinhöre, dann muss ich sagen, hat mich sehr gestört, dass gerade die Stimmung ein entscheidender Faktor in diesem Spiel war. Ich habe vorher noch ein Interview gehört im Deutschlandfunk mit jemandem von der Cannstatter Kurve, die ja nicht mitgefahren sind, die Mannschaft beim Training verabschiedet haben, wo er nochmal darauf eingegangen ist, aus welchen Gründen sie sich trotz der prekären Tabellensituation dagegen entschlossen haben, nach Bremen zu reisen und die Mannschaft zu unterstützen, um eben ein Zeichen gegen diese geplanten Montagsspiele in der ersten Liga zu setzen. Und dann hofft man sich so ein bisschen, wenn man auch diesen Montagsspielen skeptisch gegenübersteht, und zu dieser Fraktion zähle ich definitiv, dann hofft man ehrlich gesagt so ein bisschen jetzt nicht auch auf einen vollkommen Stimmungsboykott der Heimfans, das kann man vielleicht nicht erwarten, aber man hofft, dass die Stimmung kein Thema wird. Und dann lese ich in jedem verdammten Spielbericht, Wahnsinn, das Stadion hat das Spiel gewonnen, 6-2. Das ist jetzt meine neutrale Sicht, wie ist denn deine als komplett Involvierte?
Ja, also ich weiß, ich bin eigentlich komplett von ausgegangen, dass es den Bremen auch einen Boykott gibt. Gab ja auch die Ankündigung, aber als man dann schon im oder in der Spiel im Vorbericht gesehen hat, wie der Bus willkommen geheißen hat und später auch die Stimmung, weiß nicht, hat es mich schon geärgert. Ich weiß nicht, war zwiegespalten. Klar ist man gegen das Montagsspiel, aber gerade so ein entscheidendes Spiel dort nicht hinzufahren. Es gibt die verschiedensten Beweggründe, aber ich weiß nicht, im Nachhinein, wenn ich das Spiel so sehe, hätte ich geschätzt, dass es nicht unbedingt was gebracht hätte. Aber das kann man jetzt einfach nicht mehr sagen. Aber dass das jetzt gerade vielleicht entscheidend ist, ist unglücklich, sage ich mal so.
Also um mal kurz was einzuwerfen, die Ultras von Werder Bremen haben das Spiel auch boykottiert. Das Stadion war trotzdem ausverkauft. Es gab halt keine Aktivitäten von den Ultragruppierungen. Ich glaube, die sind dem Stadion auch ferngeblieben. Will das jetzt aber nicht beschwören. Und darüber hinaus glaube ich auch nicht, dass ein Fanboykott bei diesem Montagsspiel irgendwen bei der DFL in seinen Planungen zur Zerstückelung des Spieltags zum Umdenken bewegt. Aber wie gesagt, die Ultras haben das Spiel boykottiert.
Okay, aber dann hat man das wirklich nicht gemerkt und es muss irgendwie von anderen Fans gekommen sein, einfach so. Oder sie haben es also für mich am Fernseher so laut getreten, dass man es gehört hat. Aber es war schon imposant, was man so mitbekommen hat, wenn man nicht im Stadion war selbst.
In Bezug auf diesen Ultra-Boykott haben sich halt viele Fans dazu entschieden, gerade jetzt, also wir sind der Meinung, die Mannschaft braucht die Unterstützung, das ist nicht der Zeitpunkt für Politik, und wollen die Mannschaft gerade jetzt unterstützen und haben sich vielleicht doppelt die Seele aus dem Leib gebrüllt. Also die Stimmung war schon in der Form sehr massiv und es lagen auch reichlich Klatschpappen aus.
Nein, das heißt, die Klatschpappen-Fraktion hat auch noch gewonnen. Das war ja das schlimmstmögliche Szenario. Kim,
Naja, aber ich weiß nicht, ob diese Klatschpappen singen und pfeifen können. Von daher haben die vielleicht nicht komplett die Stimmung gemacht.
Oh Mann, ey. Ich sag's euch, wenn die Europäer dessen befähigt wäre, sie ordentlich zu bedienen, dann gäb's auch Lenz schon die Fan-Vuvuzela in deutschen Stadien. Mein Gott. Okay, aber jetzt sehr guter Einwurf. Vielen Dank für die Anmerkung zu den Ultra-Gruppierungen. Da war ich mir nämlich auch nicht mehr sicher. Ich dachte auch, ich hätte was vom Boykott gelesen und dachte mir dann, Moment mal, wo wird hier boykottiert? Da muss man umso mehr den Hut ziehen vor den, in Anführungszeichen, nicht organisierten Fans. Wenn wir aber jetzt aufs Sportliche gucken, war es logischerweise ein verdienter Sieg und logischerweise ist Stuttgart vollkommen zusammengebrochen. Jasmin, jetzt gucke ich aufs Torverhältnis und sehe, verdammte Axt, bei einem Unentschieden von Werder gegen die Eintracht und einem Sieg von Stuttgart in Wolfsburg, sei es, also wir nehmen einfach mal an, das würde klappen, dann kommt es aufs Torverhältnis an. Und dann lasse ich mir da vier Dinge einschenken, was ja gleichbedeutend ist mit einer Verschlechterung um 8 Tore in der Tordifferenz zum direkten Konkurrenten. Warum kann der VfB, wenn es mal nicht läuft, da nichts mehr entgegensetzen? Ist das eine Charakterfrage oder stimmt es da im System nicht? Ist es allgemein zu sehr auf Offensive ausgelegt und es gibt keinen Plan B, wo man sich zurückzieht und dann Schadensbegrenzung betreibt?
Ich denke, ein Mix. Die Defensive ist komplett schon schlecht die ganze Saison. Das hätte man jetzt nicht 72 Tore, egal ob man jetzt 6 gegen Werder Bremen fängt. Man hat ja regelmäßig 3-4 Tore bekommen. Man hat jetzt auch mit verschiedensten Verteidigern gespielt. Anfangs unter Zorniger war die Abwehr nicht so wichtig. Zwischendurch lief's dann mal, jetzt wieder nicht, aber man stand immer vogelwild, man hat Konter eingefangen. Es gab individuelle Fehler und auch das defensive Verhalten ist generell schlecht. Von dem her, am Ende hat's mich nicht mal mehr so gewundert, dass dann so viele Gegentore gefallen sind. Es war zwischendurch, gerade in der Hochphase, wo man so in der Siegesserie ist man wieder zurückgekommen von Rückständen. Aber es war auch schon oft der Fall, wenn eben Gegentore gefallen sind, dass man dann nicht wiedergekommen ist. Und generell Mentalitäts- oder Auftrittsschwäche ist generell, sprechen wir Fans hin ab, oft nicht, dass gekämpft wird, dass sie sich dann ergeben. So war das auch das Heimspiel davor, wo einfach dann sie nichts mehr versucht haben, noch auf dem Platz ein bisschen rumgetrabt sind. Also das war mit der größte Kritikpunkt schon die letzten Spiele, seit es nicht mehr läuft, die Mentalität der Mannschaft.
Mhm. Also wenn ich da mal kurz einschreiten darf.
Sehr gerne,
Matthias. Stuttgart, ich glaube, der Fehler liegt jetzt nicht erst in dieser Saison. Stuttgart ist für mich schon seit der Meisterschaft 2007 permanent im falschen Film. Also die Mannschaft spielt über eine so lange Zeit sehr inkonstant. Also ich glaube, ich habe es mal für einen Beitrag bei mir in meinem Blog eruiert. Ich glaube, in 5 der letzten 7 Spielzeiten waren sie in einer Halbserie immer in der Nähe oder sogar auf einem Abstiegsrang. Das heißt, hier ist ja schon über Jahre hinweg nichts steht. Ja, also die Flatterhaftigkeit ist in Stuttgart zu Hause und ist schon seit Jahren. Deshalb glaube ich, ist es dieses Jahr nur ein extremer Schlenkern nach unten. Und eigentlich wären sie ja letztes Jahr ohne diesen Last-Minute-Sport auch schon abgestiegen. Für mich liegt das jetzt nicht primär an dem Personal, das jetzt dieses Jahr auf dem Rasen rumläuft, sondern da muss ja mehr dahinter stecken. Also vielleicht kannst du, Jasmin, da mir ein bisschen was aufklären, was da im Argen liegt in diesem Verein schon seit Jahren. Aber es ist wirklich offensichtlich, dass da nie eine Ruhe einkehrt. Ja, und dass die Trainer wahrscheinlich immer wieder neue Mechanismen einführen wollen, natürlich auch neue Spieler, aber irgendwie scheint es ja nie zu verfangen. Also es ist immer nur so ein Strohfeuer und dass es dieses Jahr innerhalb einer Saison runter, hoch und jetzt im Absturz mündet, das kann ja kein Zufall sein.
Nee, also wie du gesagt hast, ist es generell schon das Problem. Also letztes Jahr waren wir gerettet am letzten Spieltag, das Jahr davor am vorletzten und so geht es, glaube ich, seit 4 oder 5 Jahren wirklich, dass man immer einen Spieltag später gerettet ist. Und dieses Jahr jetzt, wenn Relegation oder überhaupt nicht. Jetzt wirklich das an einer Sache festzumachen, das fragen wir Fans uns schon seit Ewigkeiten. Jetzt ist, also wo unsere Hoffnung einfach war, ist, wo Dutt gekommen ist und mit Zorniger gemeinsam das oder die Spielphilosophie hatten, wo dann Zorniger jetzt wieder gegangen ist, wo es trotzdem Kramny das eigentlich so weiterführen sollte. Es sind generell, also Spielertransfers hat Dutt es wirklich vor der Saison geschafft, viele alte Spiele loszuwerden, mehr als wir Fans erwartet hätten. Aber dann kam auch nichts nach, dann andere Spielentscheidungen, Spieleraufstellungsentscheidungen hat man nicht verstanden. Es ist wirklich so viel. Trainer wurden jetzt zig entlassen. Wir haben einen neuen Manager, Präsident ist inzwischen neu. Der Aufsichtsrat wurde komplett ausgetauscht. Es sind noch 1, 2, 3 Spieler, also Harnik, Niedermeyer und Gentner-Grub da, die schon länger da sind. Der Rest der Spieler sind auch komplett ausgetauscht. Und dem wir das an einer Sache festzumachen, ist auch das komplette Rätsel für uns, wie wir es wieder dort sind und inzwischen, ja, was diese Saison vielleicht auch dann jetzt am Ende nochmal das Problem war, man hatte eben diese Siegesserie, wo man insgesamt, glaube jetzt 8 oder 18 Punkte oder so, da innerhalb von kurzer Zeit geholt hat, da war so eine Euphorie, wie es seit Ewigkeit nicht mehr waren und dann plötzlich verliert man gegen Hannover und dann geht's auf einmal plötzlich weg. Man hat ja gesehen eigentlich, dass die Mannschaft's kann, aber dann, ja, ist es jetzt so, dass immer weiter mal nach unten rutscht, andere überall aus Medien, Podcasts ist überall, Stuttgart ist schon durch, nur die VfB-Fans haben es noch kritisch gesehen und dann ist man weiter zurückgerutscht, dann war ein Spieltag, wo alle Mannschaften eigentlich gegen eingespielt haben, ja, und jetzt steht man auf Platz 17.
Ist das vielleicht das Grundproblem, auf das man es tatsächlich dann doch wieder ein bisschen runterbrechen kann? Auch trotz angesichts der vielen anderen Stellschrauben, die du erwähnt hast. Aber das begleitet euch ja jetzt durch die vergangenen Spielzeiten, dass immer schon der externe Blick auf den VfB so ist, dass man sagt, vom Kader her müssten sie auf Platz X stehen und das ist dann oft sogar ein einstelliger Tabellenplatz. Und tatsächlich bringen sie es aber nicht auf die Straße. Und dass sich vielleicht dieses Denken auch im Verein bei den Spielern, bei entscheidenden Funktionen festgesetzt hat und vielleicht aber auch einfach nicht stimmt. Also ich frage mich langsam, also ja, ihr hattet diesen Lauf zwischendurch, du hast es angesprochen und ihr habt dann gegen Hannover verloren, habt dann wiederum 2 Spieltage später 5:1 gegen Hoffenheim gewonnen. Da dachte man wieder, okay, ja,
das war der letzte Sieg bis heute.
Genau, dann nur noch 2 Unentschieden, 1 davon gegen Darmstadt. Matthias, was war da denn bitte los? Und
das waren auch noch die beiden Gegentore, die fielen waren. Das ist, glaube ich, 43. und 45. Plus 1, erste Minute, ja. Das war auch noch mehr, 2 eher glücklichere Tore,
sagen wir mal so. Also dieses Unentschieden gegen Stuttgart, das war eigentlich, also da muss sich eigentlich jeder VfB-Fan heute noch fragen, wie der Punkt zustande kommen konnte. Das war so ein bisschen Frankfurt, diese 1:2 Niederlage und auch Stuttgart das 2:2, Augsburg das 2:2, das waren also deutlich hergeschenkte Punkte von Lilien, weil die zweite Halbzeit einfach in 2 Spielen nicht gepasst hat und gegen Stuttgart das Glück auch ein bisschen gefehlt hat mit so einem doppelten Alu-Treffer in den letzten 10 Minuten. Aber ich glaube, nochmal auf den VfB zu kommen, was mir beim VfB so ein bisschen die Kardinalschwäche ist, dass die früher sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit heutzutage oder schon seit Jahren überhaupt nicht mehr durchkommt in den Profibereich. Davon profitieren Vereine mittlerweile wie Hoffenheim und wie RB Leipzig. Ja, also wenn so Albecks und Kos, die früher die Nachwuchsarbeit beim VfB groß gemacht haben, wenn die einfach zu anderen Vereinen gehen und dort nachweislich auch wiederum gute Arbeit leistet, dann ist beim VfB einfach irgendwas stimmt da nicht. Ja, also unter Schneider hat es mal so einen kurzen Umschwung gegeben, auf die Jugend zu setzen, mit dem jungen Khedira und auch noch mit dem einen oder anderen, den ich jetzt gerade nicht mehr parat habe, Robin Jalsin, glaube ich. Aber irgendwie, ne? Also ihr habt so ein Potenzial bei euch im Verein gehabt, damals die jungen Wilden vor 13, 14 Jahren, da war ich zufällig auch beim VfB in der Personal, in der PR-Abteilung als Praktikant. Das war okay. Das war ein Aufschwung. Da hat ganz Stuttgart hinter dieser Mannschaft gestanden, weil Magazzi auch wie die Jungfrau zum Kind in höchste Höhen gehievt hat. Und da war die U23 noch mit einem Diego Benaglio, mit einem Matze Lehmann. Ja, das sind heute alles gestandene Bundesliga-Profis. Und die mussten aber den Umweg über andere Teams schaffen. Und in Stuttgart hatten sie einfach verbaut zu. Damals war natürlich viel von unten schon nach oben gekommen, andere Situation. Aber du hast in Stuttgart so ein Potenzial, und es liegt brach. Also ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass der VfB da nicht mehr auf seine eigenen Leute gesetzt hat, über Jahre hinweg immer mal ein, zwei nach oben zu ziehen. Das Potenzial war da, aber in meinen Augen wurde das verschenkt. Und bis dann eben auch so Leute, die diese Jugendarbeit groß gemacht haben, zu anderen Vereinen gehen. Also guck dir Hoffenheim an, das siehst du heute noch.
Tuchel auch als Beispiel nur.
Ja, also deshalb glaube ich, ist der VfB schlecht beraten gewesen, den Blick vom eigenen Unterbau wegzuführen, hin immer wieder von außen Leute zu holen.
Aber eigentlich, also so theoretisch machen sie es ja noch. Also man hat jetzt klar die letzten Jahre, was wir uns auch fragen, ist wenig nachgekommen. Okay, man hat einen Timo Werner, der hat zum Beispiel die zweite Mannschaft komplett übersprungen, auch einen Baumgartl, der hat es gestern, fand ich mit längerem Beste auf dem Platz, aber hat es auch entweder durch Verletzungen oder wurde von Trainern rausgeräumt, nicht gespielt. Ja, aber generell ist es ein Problem. Die zweite Mannschaft spielt jetzt seit Jahren um Abstieg. Jetzt sind sie endgültig abgestiegen, schon seit 2 oder 3 Spieltagen. Ja, sonst momentan ist auch die Frage, wer da wirklich nachkommt. Das war diese Saison, hat ein Ferrati mal ein paar Spiele gemacht, der seit, wenn ich mich nicht täusche, seit Kramny Trainer ist, so gut wie dann auch wieder komplett in der zweiten Mannschaft. Ja, man hatte eben Konkurrenz schon, klar, durch Hoffenheim, aber es war immer die Stärke. Man hat jetzt ein komplett neues Nachwuchsleistungszentrum vor kurzem gebaut. Aber es stimmt schon, teilweise jetzt, entweder Ende letzter Saison oder Ende dieser Saison, wenn man vielleicht nicht direkt im Abstiegskampf stecken würde, könnte man auch mal junge Spieler vielleicht da noch reinholen. Aber jetzt in dem Druck, die jungen Spieler auszusetzen, ist auch nochmal ein Stück härter, als ja, würde man jetzt irgendwo im Mittelfeld noch spielen.
Aber wie weißt du, wer das zum Beispiel macht? Hannover 96, jüngste Startelf seit 30 Jahren jetzt am Wochenende gehabt gegen die TSG. Da kann man zwar sagen, okay, die sind schon abgestiegen, aber sie haben es auch schon gemacht, bevor sie abgestiegen sind. Also Abständel quasi.
Hatten wir ja teilweise auch. Wie abgestiegen, Entschuldigung, wenn ich da nochmal einhacke. Also Hannover war für mich gedanklich dann auch für Hannover selbst schon abgestiegen, selbst wenn es auf dem Papier noch möglich war, die Klasse zu halten. Und es war, glaube ich, wirklich anders gelagert. Beim VfB, denke ich, Jasmin, hast du auch recht, jetzt eine komplett junge Phalanx reinzuwerfen, macht wenig Sinn, weil damals 2003 hatten sie eben mit Soldo und mit Balakow wirklich mehrere gestandene Leute, an denen sich die anderen hochziehen konnten. Also die haben das Korsett gebildet. Heute hast du ja wirklich auch kein richtiges Korsett. Also das zeigt aber auch, dass in der Vergangenheit versäumt wurde, so ein Korsett überhaupt zu etablieren. Also Gentner ist vielleicht als Kapitän schon jahrelang mit dabei, aber es ist jetzt offensichtlich ja auch keiner, der jetzt unumstritten ist, wenn ich so manche Tweets lese gar nicht, von VfB-Fans.
Ja, das ist ein Problem, was wir generell schon haben. Man hat keine wirkliche Innenverteidigung, wo man sich, wo man sicher ist. Dann Gentner als Kapitän, war jetzt auch, wo er war ja auch fraglich für das Spiel davor dann kurzfristig verletzt. Denkt man schon, okay, in anderen Mannschaften würde man denken, oh Gott, der Kapitän fällt aus. Bei uns ist es eher nicht so am Wochenende danach im Spiel, hat man vielleicht schon mal gesehen, dass er es macht. Aber sonst, ja, ist er eher umstritten. Sonst will man vielleicht gehofft hätte, wie an Didavi, aber der geht jetzt ja auch sowieso. Ja, sonst gibt's keine Konstanten. Ndje gibt's noch, der ist jetzt momentan auch verletzt. Ja, ist generell Mentalität und wer die auch vorantreibt. Es gibt so viele Baustellen, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Von dem her, jetzt vielleicht eine zweite Liga wäre eine Möglichkeit, das aufzubauen oder das mal auszumisten, aber da ist es auch jetzt, ist dann auch die Frage, was in der zweiten Liga generell ist. Es sind gerade so viele Fragezeichen generell für die Fans. Mhm.
Lass mal jetzt aufs Spiel am Wochenende kommen, denn wir kamen ja vom Montagsspiel, woran man sich jetzt vielleicht schon gewöhnen kann in Stuttgart, denn das darauf folgende Spiel gegen Mainz.
Da gab es auch zig Witze schon.
Da bin ich jetzt auf dem Bandwagon auch drauf gesprungen.
Nee, kein Problem.
Ich konnte nicht anders. Er lag auf der Straße, ich musste mich nicht mal bücken. Also, gegen Mainz 1-3 verloren. Die Konsequenz aus dem 6-2 war zunächst mal vor allem in der Aufstellung zu sehen. Die komplette Viererkette plus Torhüter wurden getauscht. Tyton raus, Lengerek rein. Und dann haben wir die Viererkette Heise, Baumgartel, Sunic, Großkreuz. Und ich glaube, er hat noch Schwab reingeworfen im Vergleich zum Werder-Spiel. Aber hinten personell alles neu aufgesetzt.
Also Heise hat gespielt, weil es in Suhr die fünfte gelbe hatte. Mhm.
Genau. Also komplett neue Viererkette. Da kann man sagen, letzter Notnagel. Man kann aber auch sagen, nochmal, wenn es gut geht, sagen alle, für Mut belohnt. Und ehrlich gesagt, zum Beispiel der Sky-Konferenz-Kommentator war bis zum 1-1 sehr auf dem Bandwagon Kramny zu feiern. Das war eigentlich sehr erstaunlich, wenn man sich dann andere Spielzusammenfassungen dazu angeguckt hat. Der sagte, was hat Jürgen Kramny mit dieser Mannschaft gemacht? Sie lagen am Boden und jetzt spielen sie hier so einen tollen Fußball und das 2-0 liegt nur in der Luft. Damit hatte er ähnlich gute hellseherische Fähigkeiten wie ich in Bezug auf Hertha BSC vor dieser Saison. Also Kramny hat es versucht und dennoch ist es so gewesen, quasi sobald der erste Gegenwind kam, ist das ganze Kartenhaus zusammengestürzt. Gibt es irgendjemanden, den man da noch positiv herausheben kann oder kann man denen vielleicht auch allen gar keinen Vorwurf machen, weil es natürlich auch wirklich die dümmstmögliche Situation nach einem 2-6 dann in einem so wichtigen Heimspiel spielen zu müssen und dass da manche Abstimmung nicht klappt, ist ja irgendwie auch klar. Mainz war ja auch eiskalt, wenn man ehrlich ist. Wie ist deine Bewertung?
Generell zu Beginn, ich fand das eigentlich jetzt wirklich eines der besten Spiele in der letzten Zeit. Man hatte auch Glück, dass man dann wirklich auch mit glücklich in der 6. Minute schon das Tor gemacht hat. Zum Beispiel Lengerek, der jetzt ja das zweite Spiel von VfB erst überhaupt macht, nachdem er im Pokal gegen Dortmund gespielt hatte. Auch ist im Nachhinein wirklich super Leistung. Er hat ja dann kaum Spielpraxis und davon war ich echt überrascht. Und auch von Baumgartel, der war teilweise lang verletzt, wurde nicht spielen gelassen. Und auch so, ja, war der mit einer der besseren Spieler, hat zwar auch bei einem Gegentor nicht so gut ausgesehen, aber hat auch viele Fehler oder Stellungsfehler vom Sunic ausgebügelt. Wer jetzt Großkreuz war für die Fans, denke ich, sehr wichtig. Also bei der Mannschaftsaufstellung hat er noch extra Applaus bekommen, was man vor 4 Monaten nicht gedacht hätte, dass Großkreuz mal so von den Fans gesehen wird und unterstützt wird. Und sonst, ja, ist das gleiche Problem wie schon immer, dass dann irgendwo doch irgendwie Lücken sind, irgendein Stellungsfehler ist, nicht zusammengespielt wird, auch mal gern dann neben dem Gegenspieler hergelaufen wird. Ist wie so die ganze Saison, also so überraschend nicht.
Entschuldigung. Und ich stelle mir da jetzt eben die Frage, das kann man ja auf zweierlei Arten bewerten. Die eine Art ist zu sagen, das Spielermaterial ist nicht ist einfach nicht für diese Galligkeit da. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal nach Frankfurt gucke, da steht halt einfach ein Abraham und da stand auch in vielen Spielen Zambrano. Die hauen halt auf eine andere Art und Weise dazwischen. Stefan Aigner flext nach 34 Sekunden David Alaba um und das ganze Stadion feiert ihn. Und dann holt man auch 0-0. Jetzt habe ich Alex wahrscheinlich wieder zum Grinsen gebracht, wenn sie uns noch hört.
das Lächeln ist auf den Lippen.
Das freut mich. So, dann hat nämlich dieses blöde 0-0 doch noch was Gutes gehabt. So, das ist die eine Art der Bewertung, dass man sagen kann, die Spieler sind dafür nicht gemacht, die da sind. Da gibt's auch niemanden, der so ein bisschen dazwischen haut. Und die andere Art der Lesart wäre ja, Jürgen Kramny ist kein Trainer, der es schafft, langfristig oder auch nur mittelfristig eine solche Einstellung in eine Mannschaft hineinzubekommen. Welcher würdest du denn eher zustimmen?
Also wir hatten jetzt gerade, Udier ist ja noch jetzt verletzt schon seit längerem, der jetzt einer noch im defensiven Mittelfeld war, der mal zwischengehauen hat und eben Großkreuz, wo für uns, wo das Schlimmste war, ist die beiden ausgefallen sind, weil es keinen mehr gab, der jetzt noch irgendwie dazwischen gegangen ist. Aber ja, also ich war eigentlich auch dafür, dass Kramny, was waren es, vor 2 Spieltagen, also vielleicht auch entlassen wird. Also es ist nicht vielleicht komplett gegen ihn, aber einfach, dass die Mannschaft jemand braucht. Das ist ja schon seit Jahren so, dass man VfB dann das eben läuft und es die letzte Chance vielleicht gewesen wäre, dann noch was zu machen. Wo sonst der Fehler ist, keine Ahnung. Also es wurden jetzt dauernd Spieler gewechselt, rein, raus. Harnik und Klein saßen komplett auf der Tribüne, wo im Nachhinein also auch keine Erklärung vom Kramny gab, wieso. Harnik stand das Spiel davor noch in der Startelf. Also ja, und da einfach gibt so viele Baustellen. Teilweise wurden mit Gravels und Werner mit 2 Stürmern gespielt. Jetzt war nominell gar kein Stürmer oder die Davi hat als Stürmer gespielt. Und ich weiß nicht, dass es vielleicht dann nicht eingespielt ist. Einzelne Spieler hängen sich dann nicht mehr so rein. Ja, es geht einfach so viel zusammen. Und man hatte eben, also die Stimmung am Anfang des Spiels war wirklich super und auch durch das 1-0 war wirklich Euphorie und dann legt man sich wieder selber die Eier hinten rein und macht eben die Fehler und Lengerek hat eben noch ein paar Mal gerettet, wo es auch noch mehr Gegentore hätte geben können.
Genau, also das ist ein wesentlicher Punkt, es hätte noch viel, viel höher ausgehen können. Ich denke, das, was auf dem Platz passiert ist, das haben alle Fußballinteressierten gesehen. Mainz war sehr, sehr gut in seiner Chancenverwertung, hatte dann hinten raus aber auch noch viel, viel mehr. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck, mit dem 1:1 von Yunus Malí, was ist eher lethargisch als aggressiv verteidigt war, sage ich mal, da hatte ich schon den Eindruck, dass die Stimmung ein bisschen am Kippen ist. Trifft es denn auch zu? Denn irgendwann war ja gar nichts mehr von den Fans zu hören, auch durchaus verständlicherweise. Aber würdest du auch sagen, das 1:1 war da schon so der erste Nackenschlag?
Nee, eigentlich, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war danach, also es wurde schon Anfang ein bisschen leiser, aber nach dem 1-1 und auch noch nach dem 1-2 war der Support weiterhin da, erst nach dem 1-3, dann, wenn ich mich richtig erinnere, komplett aufgehört. Aber davor waren wirklich die Fans laut, stand die ganze Zeit, eigentlich bestes Wetter dafür, dass es laufen könnte, weil es ist immer noch so ein Stuttgarter Gefühl, Rückrunde, das Wetter ist toll, man spielt gut und gewinnt. Also ist noch zwar schon inzwischen länger her, aber ja, eigentlich war alles dafür da, dass man spielen könnte und auch von dem Auftreten her, auch Maxim, der mal dazwischen ist, war es eigentlich schon wieder positiver als die letzten Spiele gegen Werder oder auch Dortmund, Bayern und was da sonst noch für Spiele waren.
Okay, also war gar nicht so schlecht und wir haben jetzt schon mehrfach das Wetter angesprochen bekommen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die Meistersaison 2007, wenn die Sonne scheint und die Eintracht erinnert sich an die Wundersaison 99. So hat jeder seinen eigenen Summer of 69, das ist doch schön. Jetzt ist die Stimmung gekippt, wie auf der Achterbahn. Wir fahren ganz oben los und wir kommen ganz unten an und enden beim Platzsturm in Anführungszeichen. Ich war nicht dabei, weiß nicht, ob das die Beschreibung zutrifft. De facto waren auf jeden Fall Leute auf dem Spielfeld, die da nicht hätten sein sollen und haben mit den Spielern, nennen wir es mal, diskutiert. Und das Ganze hat sich noch mehrere, ja, ich glaube sogar Stunden hingezogen. Also das ging dann bis vor Stadion. Dutt musste viel schlichten, Gentner auch. Wie beurteilst du denn das, was sich da jetzt dann nach Spielschluss entwickelt hat und wie sich alle Verantwortlichen dazu geäußert haben?
Also zuerst mal ist mir schon aufgefallen, ich weiß nicht, muss um die 85. Minute gewesen sein, dass alle Stühle aus dem Innenraum geräumt wurden und auch die Kamera im Tor schon. Also es war jetzt nicht so normal, dass sie vielleicht schon von ausgegangen sind und dann eben mit dem Schlusspfiff sind aus der Cannstatter Kurve Spieler teilweise auch vermummt dann aufs Feld gegangen. Also ich kann da das meiste, was ich jetzt wirklich erzähle, habe ich halt von oben oder von der Tribüne dann gesehen. Und teilweise gibt es jetzt Bilder auch im Nachhinein, aber es sind dann eben schon, also die Spieler sind im Mittelkreis ungefähr geblieben und ja, waren enttäuscht, lagen teilweise auf, teilweise auf dem Rasen und sind dann zu den Spielern. Man hat es recht schnell auch nicht mehr können, was sind die Spieler, weil es war davor der Aufruf, dass alle Fans in weiß kommen und auch die Spieler waren in weiß. Von dem her hat man Gentner noch recht gut erkennen können, weil der schon ausgewechselt war, eine rote Jacke getragen hat. Sonst eigentlich nicht. Sie sind zwar so hingegangen, waren vermummt, aber es war jetzt, also ich fand es jetzt nicht so aggressiv, wie es teilweise auch im Fernsehen, wo wirklich nur diese paar Ausschnitte gab. Also ein Ausschnitt, den man glaube in der Sportschau gesehen hat, war, dass Fans um Großkreuz standen, mit ihm geredet haben, dann kam einer, der gepöbelt hat und der wurde dann von den anderen Fans weggeschickt. Mhm. Und Großkreuz schien auch noch auf dem Platz bleiben zu wollen. Deshalb, den habe ich dann irgendwann also von der Tribüne aus gesehen und wurde teilweise auch von Sicherheitskräften in Richtung Kabinengang gebracht und auch sonst andere Spieler waren noch auf dem Feld. Und was ich auch so in Aussagen oder so kenne, hatten sie keine Angst. Und auch Großkreuz hatte heute kurzzeitig auf Instagram gepostet, einfach einen Text, dass er nicht irgendwie angegriffen wurde. Also es hat er kurz darauf wieder gelöscht, aber es gab das und es wurde dann teilweise diskutiert. Und dann am Ende, also waren die Spieler großenteils im Tunnel, dann standen die Fans oder sag ich mal Ultras, ich weiß nicht genau, wer dann da war, das hat man von oben auch nicht so erkennen können, haben dann geschrien, Vorstand raus, wir sind nur VfB. Und da war aber relativ friedlich. Der Ordnungsdienst, fand ich, hat sich eigentlich recht gut verhalten, die sind nicht aggressiv drauf, weil das hätte es vielleicht noch mehr eskaliert. Und dann, ja, waren die im Tunnel, haben dann eben noch Vorstand rausgerufen und dann sind immer mehr aufs Feld gekommen, teilweise auch dorthin, aber was mich dann fast noch mehr gestört oder aufgeregt hat, auch irgendwelche, die dann einfach nur stolz waren, auf dem Spielfeld zu stehen. Bei uns gerade in Stuttgart ist Frühlingsfest auf dem Wasen, wo dann Leute mit Dirndln und Lederhosen da standen und gefühlt Siegerselfies gemacht haben und über den Platz gerannt haben, nur um stolz zu sein. Also wo gerade mal wirklich oder gefühlt abgestiegen ist, gab es Leute, die dann da waren und das, wenn man es jetzt nicht besser gewusst hätte, sah es mehr aus wie eine Aufstiegsfeier.
Ja, das also habe ich mir teilweise auch gedacht, ja.
Ja, also es war einfach komisch. Ich weiß nicht, ich konnte persönlich nicht wirklich aus dem Stadion gehen. Zum einen, ja, also ich saß noch knapp 1:10, glaube nach dem Spiel bin ich dann wirklich aus dem Stadion gegangen. Ja, aber es war da eigentlich alles friedlich. Es gibt eben die Bilder in den Medien, wo jetzt auch überall gezeigt werden, aber sie sind also was ich jetzt so weiß und gesehen habe, nicht Spieler extrem angegangen, waren enttäuscht, Spieler auch enttäuscht. Aber ja, als nach dem Spiel, dann noch später, waren die draußen am Zaun und haben teilweise mit, ich glaube, Dutt und insgesamt waren glaube so 10-14 Spieler da geredet. Was da genau geredet wurde, kennt man ein, zwei Aussagen auf Twitter gelesen, aber jetzt auch nichts groß, was man herausheben könnte. Klar, man hat noch eine minimale Chance. Was auch enttäuscht, man kann mit den Fans mitfühlen. Aber klar, das ist auch für die Spieler schwer, da in der Situation die richtigen Worte zu finden. Die sind sicherlich auch selber enttäuscht. Und ja, muss man einfach jetzt vielleicht auch Zeit geben und hoffen, dass die vielleicht noch irgendwie dann jetzt gegen Wolfsburg gewinnen.
Mhm. Aber es ist ja schon interessant, dass wenn man sich jetzt deine Schilderung anhört, dass sehr, sehr viel differenzierter rüberkommt. Und natürlich kann man sagen, da ist eine Grenze überschritten, die nicht überschritten werden sollte, auch aus Sicherheitsbedenken. Selbst wenn da 1000 Leute sich ganz toll verhalten, reicht nur ein Depp, der einem Spieler irgendwas über die Rübe zieht und dann ist da wirklicher Schaden entstanden. Also das ist natürlich klar, Grenze überschritten, aber gleichzeitig hatte ich auch schon wieder den Eindruck, dass schon wieder da apokalyptische Szenarien ausgebreitet wurden. Und das ist so eine Sache, die sich ja so generell so ein bisschen auch durch diese Saison zieht. Also ich muss jetzt nicht irgendwie Alex und Matthias auf ihr Derby ansprechen und was da in Hin- und Rückspiel passiert ist und wie drüber berichtet wurde. Bei Werder, gut, da fällt mir jetzt gerade nur Free Valentin ein, aber das hat auch viel mit Berichterstattung über Dinge zu tun. Irgendwie interessant, dass da immer die Grautöne fehlen. Vielleicht kann man da nicht anders drüber reden. Aber
also klar finde ich es jetzt nicht gut oder auch ist nicht akzeptabel, dass man vermutet, dass so aufs Spielfeld geht. Aber am Ende auch, sobald es da war, war das null. Also gefährlich, hätte mich nie in Ansatz irgendwie unsicher gefühlt. Da waren dann auch also Familienväter mit Kindern irgendwie auf dem Spielfeld, was ich dann auch also mich hat generell das mehr gestört, dass da Leute Sieger-Selfies auf dem Platz machen am Ende in der Situation, wo man eigentlich, also ich für mich immer noch gefühlt abgestiegen ist, auch wenn es noch eine minimale Chance gibt. Ja, das hat mich da fast mehr gestört, ja.
Vielleicht ist das die Lesart, die man macht heute. Entschuldigung, Alex, du darfst gleich. Das war einfach nur ein Anzeichen einer überumgreifenden Hilflosigkeit. Du sitzt noch eine Stunde zehn im Stadion, die Spieler wissen nicht, wohin mit sich, Kevin Großkreuz gibt Tränen-Interviews, Robin Dutter hat Tränen in den Augen. Du sagst, es hat sich angefühlt wie ein Abstieg und es sah auch ehrlich gesagt aus wie ein Abstieg, sowohl die 90 Minuten davor als auch das, was danach kam. Und vielleicht sollte man es auch nur so stehen lassen. Da waren komplett alle Beteiligten irgendwie überfordert und es ist aber dennoch auch nichts passiert. So, Alex, jetzt darfst du.
Ja, ich wollte eigentlich nur mal kurz dazu sagen, dass durch die Berichterstattung, dass da natürlich auch teilweise einfach geschaut wird, wo was passiert oder wo überhaupt was Berichtenswertes da ist und man mittlerweile fast den Eindruck gewinnt, dass die Medien darauf warten, dass irgendwie was da ist, was sie berichten können. Klar passieren da auch immer wieder Dinge, die unschön sind, aber ich hatte jetzt auch von den Bildern, die ich gesehen hatte, nicht den Eindruck, dass da irgendwie eine Situation in Stuttgart war, die kurz vorm Eskalieren war. Auch wie sie dann irgendwie gesagt haben, dass die Ordner den Spielertunnel absperren mussten, damit die Fans da nicht reinstürmen können. Da waren 500 Fans auf dem Platz und da standen 10 Ordner vom Tunnel. Also wenn die 500 Fans gewollt hätten, wären die da reingegangen.
Nee, das war also komplett wirklich friedlich. Klar, ist ein bisschen aggressiv drauf, aber sonst, ich sag mal, haben sich so unter Kontrolle gehabt oder auch die Fans mal sich gegenseitig, dass das da, fand ich, also null gefährlich in Anführungszeichen so war.
Ich glaube, dass der Fußballfan als sich für den neutralen Betrachter schon immer ein bisschen gefährlich rüberkommt, ne? Also ist laut, hat oft eine Kapuze an, ist teilweise irgendwie, keine Ahnung, gekleidet, was das irgendwie beängstigend ist. Und sobald einer mit über den Zaun geht, der eine Kapuze anhat und vielleicht seinen Schal hoch ins Gesicht zieht, hat das natürlich eine Wirkung. Und das wird dann halt meistens dann auch in den Bildern irgendwie gezeigt, wo sie dann zeigen, die Vermummten haben den Platz gestürmt, dass die Vermummten aber einfach keinen Bock hatten, im Fernsehen aufzutauchen. Ja. Ist dann halt auch irgendwie eine Aussage, die man vielleicht auch als Medien nochmal ein bisschen geschickter hinterfragen könnte. Aber dadurch, dass halt auch innerhalb von einer halben Stunde die ganzen Berichte raus müssen, wird da halt auch nicht mehr viel hinterfragt, sondern einfach geschrieben.
Es war auch schwer, das alles mitzubekommen, weil es war ja nicht vorbereitet, irgendwie, man konnte ja eigentlich nicht mitrechnen. Dann ist auf einmal sieht man die Spieler nicht mehr, ein paar hat man dann noch, haben sie den Gentner irgendwie, hat eine Kamera gefunden, den Großkreuz, und das zeigen sie jetzt auch so und müssen das dann auch so zeigen. Es hat sich ja ewig gezogen, das Ganze und da waren die meisten Sendungen schon längst durch. Sky hatte da wahrscheinlich schon längst die Sendung beendet. In der Sportschau hatte am Ende nochmal zwei, drei Bilder vom Zaun gezeigt. Das war auch wirklich fast live. Es hat sich ja wirklich ewig gezogen, das Ganze. Und du brauchst einfach die Übersicht, du weißt nicht, was wo passiert, und dass da, und die müssen eben auch Sachen bringen, die entweder Klicks bringen fürs Internet oder sonst irgendwelche Teaser, dass Leute anschauen. Im Hintergrund versteht man ja, aber wie es dann jetzt am Ende berichtet wird und immer die gleichen ein, zwei aggressiven Bilder gezeigt werden, wird auch, also finde ich, den Fans in Anführungszeichen, wenn man die so bezeichnen möchte, nicht gerecht. Was auch sonst generell jetzt in Stuttgart war, dass am Anfang, ich hatte Gänsehaut im Stadion, vorm Spiel, nach dem 1-0, und dass da jetzt alle Fans wieder so dargestellt werden, das schwierige Stuttgarter Publikum etc., ja, wird dem einfach nicht gerecht.
Ja, das ist einfach auch die Wirkmächtigkeit der Bilder. Also zum Beispiel vor zwei Wochen, als wir in Köln gespielt haben, habe ich die Atmosphäre sehr, sehr schön, freudig, sangesfreudig auch von den Kölnern. Es war wirklich eine sehr friedliche, sehr schöne Atmosphäre. Natürlich war auch durch die Tabellenkonstellation kein Grund, irgendwie in Trübsal zu verfallen als Köln-Fan. Aber wenn ich jetzt mal zurückdenke, dann sind mir vor allem zwei Sachen aus Kölner Sicht in Erinnerung geblieben. Einmal diese in schwarz gehüllte Tribüne der Köln-Fans nach dem Abstieg, der gegen Bayern, glaube ich, war es, Fakt war vor 3-4 Jahren, und auch als die Köln-Fans in Gladbach in Maleranzügen aufs Feld gelaufen sind. Also ich glaube, so manche Fangruppen wissen halt auch, wie sie in die Schlagzeilen kommen. Also das ist, glaube ich, auch so ein Geben und Nehmen, ne? Also die haben dann in dem Moment einfach auch die Absicht aufzufallen und wissen dann halt auch genau, was sie tun müssen, um in die Medien zu kommen. Also deshalb, einige, die dann später im Fernsehen zu sehen sind, die preisen das mit ein in ihr Verhalten. Ist aber schade, dass dann eben das auf die Fanszene generell zurückfällt, was eben total verzerrt ist. Also da gebe ich euch recht.
Und auch generell, also ich sag mal, für uns, wenn man ins Stadion geht, ist so normal generell solche Leute auch zu sehen oder auch die Stimmung im Stadion. Wenn es jetzt wirklich jemand sieht, der noch nie vielleicht im Stadion war, wirkt es vielleicht nochmal extremer. Wir sind es auch ja einfach gewohnt, zweiwöchentlich oder wöchentlich das irgendwo zu sehen, und ist in einem Rahmen auch normal geworden.
Ja, sehr, sehr gute Punkte, die ihr da alle jetzt hattet. Und Kim nickt sowieso die ganze Zeit schon, das weiß ich. Lasst uns dann zum Sportlichen zurückkommen. Nicht, dass wir jetzt dann auch das Thema noch größer machen, als es eigentlich war. Jasmin, du hast es schon angesprochen. Es hat sich angefühlt wie ein Abstieg. Ich habe gesagt, es sah auch so aus. De facto gibt es aber natürlich noch die Möglichkeit. 33 Punkte, Werder Bremen davor hat 35 Punkte und das weitaus bessere Torverhältnis. Ihr spielt jetzt in Wolfsburg. Auf einer Skala von 0 bis 100%, wie groß ist noch deine Hoffnung, in der ersten Liga zu bleiben?
5 bis 10%. Also ich weiß nicht, ich hatte die Tabelle mir nach dem Werder-Spiel generell nicht wirklich angeschaut. Erstmal vor dem Spiel ist erstmal überhaupt, dann gedacht, oh, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, wie ich es vielleicht im Gefühl hatte. Jetzt nach dem Spiel, als irgendwann das Stadion dann mal so leer war, dass man wieder Netz hatte, ich auch mal drauf geschaut. Es war dann doch irgendwie noch besser, als ich es im Gefühl hatte. Ich wusste ja die Ergebnisse dann schon. Und dann habe ich auch gedacht, okay, es ist so noch rechnerisch möglich, aber es ist dann trotzdem nur wenn Frankfurt und Werder für uns spielen und VfB auch noch gewinnt, wo ich noch das größere Problem drin sehe, hat man immer noch nur den Relegationsplatz, und dann kommen die nächsten zwei Problemspiele auf einen zu.
Gegen den Club.
Ja, genau.
Gut. Naja, dann schauen wir. Und vielleicht die eigentliche Szene des Spiels, des Nachhinein, habt ihr den Pfandsammler gesehen? Den Schwäbischen? Den Zuschauer, der den Platzsturm dazu genutzt hat, die Pfandbecher, die da mutmaßlich draufgeschmissen wurden, erstmal schön alle einzusammeln und sich ein goldenes Rentenkonto zu verdienen. Das ist
nee, Schwab. Das war Viva Con Aqua, das hat er alles gespendet.
Ja, das wäre ja super. War es wirklich so? Nee.
In Stuttgart? Bestimmt,
doch, wir sagen das jetzt einfach mal, dass das so war.
Keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich habe nur so ein später das Bild gesehen, nachdem ich, wo ich dann auch im Stadion saß, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, irgendwie, ich will heute nichts mehr mit Twitter zu tun haben, überhaupt nicht. Am Ende war das dann doch irgendwie, waren dann doch alle gleichgestimmt und war das mehr so, ja, Therapiesitzung so gefühlt, den ganzen Abend auch noch, ja.
Twitter kann helfen, ja. Ja. Vielleicht war es auch, keine Ahnung, Jürgen Kramny inkognito und wollte sich schon mal was dazu verdienen für die Zukunft. So, jetzt haben wir gesprochen ausführlichst über Platz 13 Darmstadt, 15 Frankfurt, 16 Werder und 17 Stuttgart. Und die Mannschaft, die da jetzt noch dazwischen gerutscht ist, auf Platz 14, aber nicht mehr absteigen kann aufgrund der Konstellation, dass 15 und 16 noch gegeneinander spielen, ist die TSG aus Hoffenheim, und die hat gespielt gegen Platz 18, über den wir auch noch nicht gesprochen haben. Lasst uns mal weitermachen im Spieltag, vielleicht geht's jetzt ein bisschen schneller. Hannover 96 1:0 gewonnen gegen Hoffenheim. Es war ein Muster ohne Wert für Hannover, die waren schon abgestiegen, aber vielleicht emotional ganz wichtig. Und zu dieser emotionalen Geschichte gehört auch, dass der Tod von Niklas Feierabend ein bisschen alles überschattet hat. Ein 19-jähriger Juniorenspieler von Hannover 96. Er hat auch überschattet die Rückkehr des Kevin Kurani. Wer hätte damit gerechnet? Der hat auf Seiten von Hoffenheim gespielt. Alex, damit du auch mal wieder zu Wort kommst. Da atmet man schon auf, dass Hannover Stendl erst zu spät aus der Kiste gepackt hat, oder?
Ja, wobei, also ich glaube, das hätte auch nicht mehr allzu viel gebracht. Hannover hat auch schon Anfang der Saison den für mich schlechtesten Kader gehabt. Deren Talfahrt war vorhersehbar. ja, die haben halt mit Stindl einen Top-Mann verloren. Mhm. Der letztes Jahr noch so ein bisschen für Furore gesorgt hat. Die waren natürlich auch verletzungsbedingt noch mal ein bisschen geschwächt. Aber ansonsten schon ein ganz schwacher Kader. Ähnlich sehe ich das auch bei der TSG Hoffenheim. Der Einkauf von Kevin Kurani war auch so eine Nummer, die ich nicht verstanden habe. So einen alternden Stürmer sich beizuholen, das kann man mit einem Claudio Pizarro machen, bei dem man einfach weiß, dass egal wie alt der Typ wird, der immer weiter trifft, keine Ahnung, den kann man auch in 10 Jahren wahrscheinlich noch auf den Platz stellen. Aber ein Kevin Kurani, der jetzt seine Tage in Russland vor 3 Zuschauern verbracht hat, ja, also das war für mich kein Zeichen für, wir wollen zusätzliche Qualität in der Offensive haben. Ja, also beides eigentlich 2 Mannschaften, die meiner Meinung nach da unten zurechtgestanden haben. Was Hoffenheim halt gerade für ein Momentum ausgepackt hat mit Julian Nagelsmann, ist schon beeindruckend. Ist jemand in den jungen Jahren schon so eine Mannschaft bewegen kann, ist schon krass. Mhm.
Das kann man wohl sagen. Ich glaube, er hat auch gegen einige in dieser Runde sehr gute Spiele hingelegt mit Hoffenheim. Ich habe es jetzt nicht für jeden von euch nachgeschlagen.
Also wir haben gewonnen, klar.
Ja, das war das angesprochene 5:1. Da hatte sich auch tatsächlich, finde ich, das einzige Mal so richtig vercoacht. Da standen die ein bisschen zu offen. Hinten drin, habe ich damals in der Folge thematisiert. 25. Spieltag, liebe Hörer. Wer sich nicht mehr erinnert, sofort straf nachhören. Also Hoffenheim durch. Und bei Hannover muss man sagen, einige Dinge, die Mut machen mit Blick auf die zweite Liga. Zwar geht Ron-Robert Zieler, aber wenn ich mir so einen Sarenrennbar sehe, hole, ich muss ja sagen, als Hannover-Fan würde ich mir fast wünschen, der spielt jetzt nicht nochmal, nicht, dass er nochmal so gut spielt und weggekauft wird. Der ist schon ziemlich krass drauf, der Junge. Offene Frage in der Viererrunde hat er gut gemacht, der Max. Da will keiner antworten. Ihr stimmt mir alle zu, vermutlich.
Ich kann es halt auch ganz, ich kann es halt auch nicht so 100% beurteilen. Also Hannover verfolge ich am Rande. Die sind für mich einfach schon komplett weg vom Fenster. Es sind beides Vereine, die für mich, also auch Hoffenheim nochmal, die für mich überhaupt keine Identität haben, bei denen mir auch unklar ist, wo die hinwollen, was deren Konzept ist, was deren Spielphilosophie ist, wie die sich auch ausrichten. Also ist mir auch bei Hoffenheim immer noch nicht klar. Nagelsmann ist ein guter Trainer, aber mit dem Kader sehe ich auch irgendwie nicht, wo sie nächstes Jahr sein wollen. Hannover scheint gerade so ein bisschen die Richtung zu setzen, indem sie sagen, wir setzen auf junge Spieler aus der eigenen Aufzucht, in Anführungszeichen. Aber auch da bleibt erstmal abzuwarten, wie es da weitergeht. Ja.
Ich glaube, das fasst das Treffen zusammen. Hannover hat jetzt noch sein letztes Erstligaspiel für das Jahr 2016 bei den Bayern in München. Und Hoffenheim spielt zu Hause gegen Schalke und damit können wir eigentlich schon aufs nächste Spiel gucken. Schalke 04 gegen FC Augsburg 1:1. Es ging um Schalke vor Anpfiff noch um die Chance auf die Qualifikation zur Champions League. Die hat man vermutlich verspielt, denn nach Schlusspfiff, nach dem 1:1 von Daniel Bayer, waren es nur 49 Punkte. Schalke steht derzeit sogar nur auf Platz 7, dem Europa League Qualifikationsplatz. 3 Punkte Rückstand auf Gladbach mit 52 Punkten auf dem angesprochenen Champions League Qualifikationsplatz. Das heißt, Schalke bringt es mal wieder nicht auf die Straße, was im Kader liegt. Irgendwie hört man da auf einem anderen Niveau zwar, aber man hört da irgendwie so ein bisschen den VfB Stuttgart tropfen, meiner Meinung nach.
Das habe ich mir gerade auch gedacht, ja, gebe ich dir recht. Also ich hatte auch gerade den VfB irgendwie vor Augen. Also Schalke natürlich in wesentlich anderen Sphären tabellarisch, aber in der Mannschaft ist so viel mehr drin und sie ruft unter weder jetzt dem aktuellen Trainer noch unter dem davor wirklich ab. Also Schalke, als Schalke-Fan würde ich im Moment auch echt verzweifeln an dieser Mannschaft, die so viele gute Gelegenheiten ja auslässt und auch wenn mal ein Spiel sich in eine falsche Richtung dreht, es nicht versteht, das Spiel wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Also ist mir ein absolutes Rätsel, wie diese Mannschaft ihr Potenzial nicht abrufen kann. Ich glaube, das ja, wird abzuwarten sein, was sich da in der Sommerpause tut. Also
da fängt es aber auch schon vom Management her an. Also ich sage, wie bei uns, dass da nichts Klares ist oder ja, einfach die gleichen Probleme, dass wenn es dort schon nicht stimmt, dann der Trainer vielleicht noch öfter wechselt, die Mannschaft keine klaren Strukturen gibt, kann es am Ende nichts werden.
Also zum Thema Management äußere ich mich jetzt mal nicht, wenn bei uns Horst Held und Freddy Bobic in der Verlosung sind, will ich zu dem Thema erstmal nichts mehr sagen.
Wir könnten da ein paar Tipps geben, wie die mal inzwischen vielleicht auch wieder los wird.
Ja, ja, danke.
Ja, es wirkt ja tatsächlich so, als ob Schalke da schon rangeht an die Stellschrauben. Held weg, wurde vor dem Spiel verabschiedet. Tönnies, gegen den wird massiv Stimmung gemacht von Seiten der Fans. Wer weiß, wie es da weitergeht. Und ja, die über allem schwebende Frage, ob Weinziel nach Gelsenkirchen kommt oder nicht.
Wobei Schalke aber auch schon echt viel richtig macht, ne? Also die haben ja mit der Knappenschmiede ein richtig gutes Jugendleistungszentrum, aus dem auch immer wieder gute Spieler hervorgebracht werden. Was natürlich dann auch bezeichnend ist, ist, wenn ein Julian Draxler sagt, nee, ich muss hier weg, weil ich unter dem Druck, der als junger Spieler auf mir liegt, einfach meine Entwicklung nicht voranschreiten kann. Also ist natürlich auch so ein zweischneidiges Schwert, wenn man eine gute Jugendarbeit hat und die Jugendspieler sich dann unter so massivem Druck fühlen, dass sie es nicht glauben, im eigenen Verein den Durchbruch zu schaffen. Wobei er ihn jetzt bei Wolfsburg ja auch nicht viel weiter nach vorne getrieben hat.
Nee. War kein Raketenstart auf jeden Fall. Ich meine, wir hier in der Runde können uns sowieso ganz entspannt zurücklehnen, einfach mal gucken, ob Weinziel jetzt zu Schalke kommt oder nicht und was Schalke generell so macht und was mit Clemens Tönnies passiert. Das tangiert uns nur sekundär und in dem Fall kann man, glaube ich, auch ganz dankbar dafür sein. Was man aber, glaube ich, bei dem Spiel sagen kann, ist, man hat wirklich gesehen, dass Breitenreiter es nicht geschafft hat, Schalke einen Plan dafür zu geben. Das 1:0, okay, das haben sie erzielt, meiner Meinung nach aber viel auch durch Einzelleistungen, aber die Reaktion danach finde ich verheerend, sich dann gegen eine Mannschaft, für die es noch um viel geht, so hinten reinzustellen, dass die quasi gar nicht anders können, als aus der zweiten Reihe mal abzuziehen und dann der 89. Minute das 1:1 zu machen. Das ist halt tatsächlich auch nicht Champions League. Also das ist, und das ist ehrlich gesagt auch eher nur Qualifikation Europa League als Europa League, meiner Meinung nach.
Ja, es ist ja auch ein Kader, der sicherlich sein Geld kostet. Also ja. Das Geld muss ja auch irgendwo wieder reinkommen. Da ist wahrscheinlich ein Schalke jetzt auch so ein kleiner Teufelskreis, der permanent durch einen Schwungrad der Leistungen am Leben gehalten wird. Also ist wirklich bitter. Da ist auch so viel Emotion, glaube ich, bei Schalke im Spiel, was dem Ganzen auch nicht gerade zum Vorteil gereicht. Also ja, ich bin auch wirklich ein bisschen am Rätseln, wie man da vor Ort wirtschaftet und wie das jetzt weitergeht. Mhm.
Und wenn wir auf den Gegner gucken, Augsburg hat sich dadurch gerettet, jetzt Platz 11 mit 38 Punkten, aber das Wichtige ist eben die 38. Es kann nicht mehr runtergehen in die zweite Liga. Dazu kann man beglückwünschen. Jetzt würde mich mal interessieren, wir gehen mal Reihe um. Ich moderiere die Namen an. Wer von euch hat gedacht, Augsburg kann man noch packen und hinten in den Abstieg reinziehen? Kim?
Nee, habe ich nicht mit gerechnet.
Alex?
Ja, habe ich eigentlich schon mit gerechnet. Vielleicht
auch sonst ein eigenes. Ach, du hast schon wieder Darth Vader. Das ist ja furchtbar. Ich muss dich rausschmeißen und wieder neu reinholen. Und währenddessen sagt uns mal die Jasmin, hast du damit gerechnet?
Nee, die waren eigentlich jetzt so gut in Anführungszeichen letzter Zeit und haben es dann eben doch geschafft, die ein, zwei Punkte mal zu holen in Spielen, dass da so ein bisschen langsam rausgekommen sind nach und nach. Mhm.
Und jetzt ist die Alex wieder mit dabei. Jetzt musst du nochmal wiederholen, was du gerade sagen wolltest, Alex.
Ich habe damit gerechnet, dass sie unten mitmischen, allein aus der eigenen Erfahrung heraus, wie schwer wir uns getan haben mit der Mehrfachbelastung durch die Euroleague noch dazu. Mhm. Also ist eine schwierige Saison für ein Team, was das nicht gewöhnt ist und was überraschend da oben reinrutscht und dann die vielen Spiele auf dem Niveau machen muss. Deswegen hatte ich gedacht, naja, das könnte noch was geben, die mit unten reinzuziehen. Mhm.
Gut, hat jetzt im Nachhinein nicht geklappt. Chapeau nach Augsburg, gut geschafft. Und weil es vorhin untergegangen ist im Stuttgart-Teil, muss man an der Stelle auch nochmal Mainz 05 hervorheben, die ja eben in Stuttgart 3:1 gewonnen haben, damit jetzt auf Platz 5 stehen, also vor Schalke punktgleich zwar, aber mit dem deutlich besseren Torverhältnis oder der deutlich besseren Tordifferenz, mit Chancen noch auf den Champions League Qualifikationsplatz und ich hatte es selber nicht so auf dem Schirm, aber Mainz zum vierten Mal innerhalb der letzten 10 Jahre im internationalen Geschäft.
Champions League Quali wirklich? Das sind, die müssten da 11 Tore aufholen, meiner Rechnung nach, oder? Sehe ich irgendwas falsch auf meiner Tabelle?
Rechnerisch seid ihr noch nicht abgestiegen. Dann ist Mainz rechnerisch ja wohl noch in der Champions League Quali. Okay. Ja. Ja, wenn die Gäste besser vorbereitet sind als man selbst. Gut. Ich wollte ja eigentlich nur nochmal Mainz loben, weil das vollkommen untergegangen ist. Wir haben darüber geredet, wie furchtbar Stuttgart gespielt hat, aber Mainz hat auch wirklich sehr, sehr gut gespielt und die haben ja auch das Momentum damit wieder ein bisschen herumgedreht.
Ja, irgendwie ist Mainz, irgendwie, weiß nicht, bei mir im Kopf immer noch nicht da oben so angesiedelt. Man hat gedacht, ach so, klar, Gewinn gegen Mainz hat man letztes Jahr auch beim letzten Heimspiel gemacht, aber dass die eben halt um die Europa League oder Champions League spielen wurde, da haben viele Fans in Stuttgart auch verdrängt und am Ende, wenn man jetzt auf Platz 5 steht, ist man da oben dann auch verdient, wenn man es über die komplette Saison so geschafft hat, kontinuierlich seine Punkte zu holen.
Mhm. Und wie du sagtest, Max, mit 4 Platzierungen in Europapokalplätzen in den letzten 10 Jahren, das zeigt ja auch, dass da viel richtig gearbeitet wird und wahrscheinlich nicht umsonst deshalb Heidel jetzt nach Schalke geht. Mhm. Also vielleicht ist damit auch bezweckt, in Ruhe, Ordnung, sofern es in Schalke geht, aber zumindest kontinuierlich eine Entwicklung voranzutreiben. Also könnte dann wieder auf, um zurückzugehen auf das Spiel Schalke gegen Augsburg, auch darin begründet liegen, sich da was abzuzwacken. Mhm.
Und wir haben es schon angesprochen, mir war das die ganze Zeit schon vollkommen klar, Gladbach eigentlich so gut wie sicher in der Champions League Quali, keine Chance mehr für jemanden dahinter da noch zu kommen. Warum sind sie so gut wie sicher in der Champions League Quali? Weil sie gewonnen haben, zu Hause gegen Leverkusen, die nicht abgeschenkt haben. Das muss man sowieso mal lobend hervorheben, während wir in der letzten Saison um diesen Zeitpunkt sehr viel über Wettbewerbsverzerrung und Ausstellung und B11 und so weiter diskutiert haben. In diesem Jahr absolut vorbildlich. Alle Mannschaften, selbst die Mannschaften, die abschenken könnten, haben das nicht getan. Da gucke ich nach Dortmund und da gucke ich auch nach Leverkusen, die sehr gut gestartet sind. Kim, du hast schon länger nichts mehr gesagt. Du verhältst dich auch eher nordisch, norddeutsch einsilbig. gibt's denn was dir in dem Spiel hängen geblieben ist? Als jemand, der emotional nicht involviert ist.
Bei dem Gladbach-Spiel, ich habe ein paar Ausschnitte davon gesehen, also da muss ich mich auch wieder relativ einsilbig verhalten. Ich habe die Tore gesehen und viel mehr auch nicht. Zu mehr hat die Zeit gefehlt. Aber insgesamt zur Gladbacher Saison finde ich es beeindruckend, wie das Ganze abgelaufen ist mit dem Rücktritt Favre. Und wie André Schubert da die Mannschaft so auf diesen Weg gebracht hat oder an bestimmten Stellschrauben gedreht hat und ja jetzt nicht komplett die Identität der Mannschaft geändert hat, das ist natürlich auch schwierig innerhalb einer Saison. Das finde ich schon sehr beeindruckend, was da abgelaufen ist. Also und man muss dann ja auch sagen, dass Favre im Endeffekt hat er alles richtig gemacht. Er wollte das Beste für die Mannschaft und Platz 4 ist jetzt, glaube ich, nicht so verkehrt. Von daher gebührt er doch auch nochmal im ganz langen Rückblick nochmal ein bisschen Respekt dieser Entscheidung.
Ja, und was ich an der Stelle sehr interessant finde, ist, wie kritisch eigentlich André Schubert gesehen wird, obwohl man eben einfach diesen einfachen Fakt schon auch ein bisschen höher hängen könnte, dass man sagt, Moment mal, er hat diese Mannschaft auf Platz 18 übernommen, nach 5 Niederlagen in Folge und jetzt sind sie in der Champions League, also er hat seine Aufgabe mehr als nur erfüllt, er hat sie übererfüllt. Man fragt sich so ein bisschen, wo die Konkretheit dieser Spekulationen herkommt, dass jetzt Weinziel auch auf Gladbach gehandelt wird. Es gab ein sehr, sehr schönes Interview vor Spielbeginn mit Rainer Kallmund und Hans Meyer. Da könnte ich 15 Rasenfunk-Intren draus basteln, wenn ich es irgendwo noch so finde, dass ich die O-Töne rausschneiden kann. Die haben mal schön Ecki Häuser dafür auseinandergenommen, dass für den Inhalt der Fragen, die er gestellt hat. Ist schon irgendwie erstaunlich. Ich weiß nicht, und ich weiß auch nicht, ob das, also auch im Rasenfunk waren wir hier immer mal wieder kritischer, ob man da nicht ein bisschen zu einfach den Mechanismen folgt. Also Die hatten Wackelspiele drin, gerade so Ende Dezember. Kim, da wirst du dich noch gut dran erinnern. Werder hat da 4-3, glaube ich, gewonnen im DFB-Pokal. Viertelfinale oder Achtelfinale, was auch immer. Und dann auch gegen Leverkusen richtig auf die Mütze bekommen, 5-0. Aber das war es ja eigentlich. An sich, ansonsten, wenn man sich anguckt, spielen taktisch hochinteressant mit einer Dreier-Vierer-Kette, je nachdem, wo sich der Ball im Feld befindet. Und jetzt haben sie noch mit André Hahn jemanden zurück, der zurückgekommen ist. Meine Güte, man stelle sich vor, er hätte in dieser Form länger mitgespielt bei Gladbach. Ist natürlich jetzt sehr viel konjunktiv, aber der Mann ist ja auch richtig on fire, mit 200 km/h das 2-1 gemacht.
Also für mich ist allerdings der Gladbach-Spieler der Saison Mo Dahoud, also aus dem Dahoud gezaubert, um ein schlechtes Wortspiel direkt anzubringen. Wahnsinn, was das, also das glaube ich, kann man auch Schubert zu einem Großteil zuschreiben. Den finde ich wirklich stark und ich bin gespannt, wie weit diese Entwicklung noch gehen wird. Aber dem schaue ich unheimlich gerne zu. Und das sagt schon einiges aus, weil ich sonst jetzt nicht so ein Fan von Borussia Mönchengladbach bin, aber wenn ich den Dahoud spielen sehe, das macht Spaß.
Also ich bin jetzt jemand, der Gladbach nicht so sehr verfolgt, aber immer mal wieder, und ich glaube, dass Schubert jetzt die Mannschaft ja nicht auf links gedreht hat, sondern da ist immer noch sehr viel Favre in dem Team, auch wenn Dahoud jetzt eine der Entdeckungen ist der Spielzeit. Und also Gladbach ist, warum diese Diskussion um Schubert immer noch so ein bisschen rumwabert, ist, glaube ich, auch der Anfangszeit geschuldet, dass Eberl ihm nicht gleich einen Vertrag gegeben hat, sondern erstmal ihn als Übergangstrainer auch eine Chance gegeben hat, was aber auch klar so kommuniziert war. Und damit war ja auch irgendwie insgeheim klar, das Vertrauen in diese Person ist jetzt nicht von vornherein da. Und ich glaube, dass dieser Erfolg von Schubert dann Eberl auch so ein bisschen in Zugzwang gebracht hat und dann auch zum richtigen Vertrag geführt hat, dass diese Überlegung immer noch so ein bisschen im Hinterkopf ist. Na, es ist ja nicht der Wunschkandidat gewesen, und wenn der mal 4 Spiele verliert, dann wird er auch die längste Zeit Trainer gewesen sein. Aber er versteht es ganz gut, die Ergebnisse sprechen für ihn. Ich glaube, er hat doppelt so viele Spiele gewonnen wie verloren und eben auf einem guten System mit Favre aufsetzen können, hat aber auch junge Spieler gut eingebaut. Also Dahoud, der Däne in der Innenverteidigung, Christiansen, glaube ich, oder Christensen, kommt er auch dazu. Elvedi, der Schweizer, den auch kein Mensch kannte. Also er versteht es dann auch, junge Spieler in dieses System einzubinden, das sicherlich nicht zu den einfachsten gehört. Also Chapeau vor der Leistung der Gladbacher, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ohne dass ich sie jetzt intensivst verfolgt hätte. Aber finde ich, war auch, als wir in Gladbach gespielt hatten und unglücklich 2-3 verloren hatten, waren die in Unterzahl und haben trotzdem Gas gegeben. Also das fand ich schon ansehnlich, was die da abliefern.
Ich höre niemanden in der Runde widersprechen. Und Leverkusen, ich habe es schon angesprochen, hat sich voll reingehauen. Die haben nicht abgeschenkt, obwohl der Tabellenplatz 3 schon sicher war. Und da muss man so ein 1-2 durch 2 Tore von André Hahn auch nicht höher hängen, als es war. Für Gladbach sehr wichtig und für Leverkusen ist absolut nichts passiert. Dagegen
bleibt die Frage, was mit Julian Brandt war. Nicht getroffen. Der verspielt noch seinen Platz an Hahn, wenn es so weitergeht.
Also mir wird das schwarz vor Augen,
wenn ich an die EM denke. Der Löw hat es ja nicht gesehen.
Ja. Ah,
der Löw war ja in Frankfurt, von dem her wird das jetzt primär nicht mehr gesehen haben.
Da frage ich mich, was er sich da angucken wollte.
Er wollte mal gucken, wie man so, wie Frankreich im EM-Finale gegen Deutschland dann auftreten wird. Mit Sechserkette.
Wollte sich mal die moderne Sechserkette angucken, genau.
Und Stefan Aigner. Nee, wir können gegen die gar nicht im Finale spielen. Schon wieder Inkompetenz hier. Die sind in unserem
Zweig. Gladbach ist halt ein bisschen weit weg aus dem Schwarzwald. Da ist man in Frankfurt kurz schneller in die Autobahn hochgefahren.
Das könnte ein Argument sein, aber ich möchte jetzt hier keine bösen Spekulationen Nährboden geben. Aber das stimmt schon. Die Frage nach Julian Brandt muss man stellen. Da erwarte ich auch eigentlich Konsequenzen. Ist für mich der zweite Skandal, nachdem das 0 von Werder nicht haben ausreichend thematisiert wurde. Warum habe ich das doch nicht auf Platz 1 der Titelseiten gesehen? Aber gut, dafür ist ja der Rasenfunk da. Wir machen dann die Themen auf, die wirklich wichtig sind. Und dementsprechend freue ich mich jetzt sehr, über HSV gegen Wolfsburg zu sprechen. ja, Alex, du lachst schon. Mega wichtiges Spiel. Es stand viel auf dem Spiel, nämlich 3 Punkte. Hamburg hat diese 3 Punkte nicht bekommen. Stattdessen hat der VfL Wolfsburg gezeigt, dass man doch noch so eine Art Charakter irgendwo im Handschuhfach gefunden hat und 1:0 gewonnen. Und was nehmen wir da jetzt mit?
Also ich habe jetzt nur die Zusammenfassung gesehen, also vom Spiel, aber ich fand Wolfsburg eigentlich recht beeindruckend. Die hatten recht viele Chancen noch und ja, ich habe es mir auch speziell dann halt nochmal mehr angeschaut im Hinblick auf nächsten Samstag. Und so schlecht fand ich es jetzt gar nicht mal, wie sie die Spieltage davor schlecht geredet wurden.
Ja, mit dem Kader, also das ist schon absurd, was sie da teilweise gespielt haben. Ich meine, Werner hat jetzt davon auch profitiert. Ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass eine Mannschaft gegen einen Trainer spielt. Das glaube ich, gibt es einfach nicht. Aber wenn das so ist, dann hatte ich in den letzten Wochen das Gefühl, so dass es in Wolfsburg so sein kann. Das ist schon teilweise absurd, was da auf den Platz gebracht wurde von Spielern, die vom Können her wesentlich mehr drauf haben.
Vielleicht war aber auch der Abgang von De Bruyne nicht ganz so unwesentlich. Also er hatte ja letztes Jahr auch immens viele Torvorlagen geliefert, war also für das trotz hochkarätig besetzten Kaders in der Gesamtausrichtung nicht so unwesentlich. Und so ein Abgang tut vielleicht doch weh. Aber ich gebe allen, die hier versammelt sind, recht, dass eine Mannschaft mit der Kaderstärke sich nie so präsentieren darf. In der Rückrunde zumindest, wie Wolfsburg. Und Max, ich habe gerade gesehen, der Julian Brandt war gestern gar nicht im Kader. Vielleicht auch Magen-Darm-Grippe. Also er war auf jeden Fall nicht dabei.
Das heißt, du hast mir eine ultra fiese Falle gestellt und ich bin voll reingetappt. Matthias, du wirst nie wieder
ein. Ja, tut mir leid. Ich habe es selber gesehen, weil ich habe gestern gesehen, dass ja irgendwie nur 3 Spieler auf der Ersatzbank saßen und er war nicht in der Startelf und reinkam jetzt bei Memedi und Defray. Also ich krieche zu Kreuze bei sämtlichen Leverkusen-Fans und oute mich als Nicht-Leverkusen-Kenner und sorry about that.
Und ich hatte den Tab schon zugemacht. Sorry about that. Mit der Aufstellung. Ja. Sonst hätte ich es nämlich auch gesehen. Okay, Wolfsburg gewinnt 1:0 nach einem Trainingslager am Chiemsee zum Teambuilding. Immerhin zum Chiemsee hat es noch gereicht, auch wenn man auf das europäische Geschäft verzichten muss. Vielleicht haben die Spieler auch ein bisschen mehr für sich gespielt jetzt tatsächlich. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ansage gewesen sein könnte am idyllischen Chiemsee. Ihr lieben Freunde, wir werden jetzt entscheiden, wie sich der Kader zur nächsten Saison gestaltet. Und dann könnt ihr ja mal überlegen, ob ihr hier noch eine Zukunft haben wollt oder nicht. Ist nur jetzt so Spekulation meinerseits. Und auf der gegenüberliegenden Seite muss man noch sagen, Ivica Olic verabschiedet sich aus der Bundesliga vermutlich, zumindest vom HSV. Hat aber auch nicht zu mehr als einem Schuss gereicht, den ich jetzt noch so in Erinnerung habe. Und der HSV damit die Relegation vermieden, Mund abwischen, weitermachen. Bisschen fiese Frage. Alex muss sie zuerst beantworten. Ich stelle sie jedem in der Runde. Was vom HSV hättet ihr euch bei eurem Verein in dieser Saison gewünscht?
Goyko Kacza. Stand auch auf dem Einkaufszettel der Eintracht, haben wir nicht zugeschlagen. Jemand auf der 6 mit seiner Qualität hätten wir gebrauchen können.
Sehr gute Antwort. Kim? Ja, also ein bisschen fies, ne?
Okay. Nein, nichts.
Ach, ich dachte, du haust jetzt hier einen raus und sagst die Fanszene, oder?
Ja, unbedingt. Nein. Das ist schon alles gut, was da in Hamburg ist. Das kann da auch gerne bleiben. Und umgekehrt, glaube ich, halten sie es genauso. Und das ist schon in Ordnung so. Ich lebe hier in tiefstem HSV-Fangebiet. Ich muss mich ja so ein bisschen zurückhalten, sonst kommen ja gleich wieder die Mistgabeln und Fackeln vor meiner Haustür zum Vorschein.
Also Olli Schulz als Werder-Fan wäre schon was man haben können, wollen würde.
Ja, aber dem HSV soll ja auch ein bisschen was gegönnt sein. Das ist schon in Ordnung. Titel los seit 1980, damit kann man sich zumindest Olli Schulz und Bjarne Mädel gönnen. Das passt schon.
Okay. Na gut. Jasmin?
Auch wenn du jetzt vielleicht gehofft hast, dass ich Bruno Labbadia sage. sonst.
Raus aus meinem Kopf, Jasmin.
Ich weiß gerade nicht, wer da am meisten Tore geschossen hat, aber generell, ich glaube, Lasogga hat recht viele Tore geschossen, aber einfach Stürmer, die mal treffen. Ja, oder, nee, ich schaue gerade nach, Nikolai Müller ist der meiste mit 8, okay, dann kann ich das fast zurücknehmen, aber sonst, ich weiß nicht, Ich habe generell die Saison nicht so viel im Fußball oder nicht immer so viel verfolgt. Ich war mal 3 Monate komplett in Südamerika, wo ich nichts gesehen habe. Und sonst in der restlichen Zeit, wo ich hier war, lief es meistens schlecht. Und dann habe ich mich darauf beschränkt, VfB anzuschauen.
Es sei dir gegönnt. Und Matthias, was hättest du gern vom HSV gehabt in dieser Saison für dein Team?
Vielleicht im Heimspiel einen Sieg. Also dann hätten wir 6 Punkte gegen HSV geholt. Nee, also gar nichts. Also der HSV, da kriegt jetzt höchstwahrscheinlich unseren Keeper. Also deshalb vom HSV, da gibt es zwar eine engere Beziehung durch die Darmstadt-Connection, Lilicevic und Labbadia und auch Eddie Söser, aber nee. Also HSV hat sich frühzeitig dann doch irgendwie den Klassenerhalt gesichert, aber da hätte ich jetzt nichts einfordern wollen. Alles gut.
Mhm. Ich hätte ja gedacht, du sagst, die Heim, also Stärke in Anführungszeichen, halt stärker als Darmstadt. In der Heimtabelle ist Darmstadt ja auf Platz 17 mit 12 Punkten und der HSV immerhin auf Platz 13 mit 19 Punkten.
Ja, aber wir haben ja bei einem HSV gewonnen. Deshalb hat unsere Auswärtsstärke deren Heimstärke mindestens ausgeglichen, wenn nicht sogar überwogen.
Das muss man sich sowieso nochmal vor Augen führen. Die Auswärtstabelle am 33. Spieltag, das heißt, sie ist fast komplettiert, liebe Hörer. Haltet euch fest, Platz 1, 2, 3, Bayern, Dortmund, Leverkusen, okay, so weit, so langweilig. Und jetzt geht's los. Darmstadt auf Platz 4, Augsburg auf Platz 5, Mainz auf Platz 6 und Köln auf Platz 7. Und hinten drin, das tut jetzt einer hier in der Runde etwas weh, Wolfsburg Platz 16, Gladbach Platz 17 und die Eintracht Platz 18.
Sind wir am Ende?
nee, wir müssen jetzt noch den Rekordmeister loben.
Ich muss weg.
Aber wahnsinnig interessant. Wenn ich die Zeit habe, dann werde ich mal nachrecherchieren, wie oft die Differenz so groß war zwischen Heimtabelle und Auswärtstabelle in den letzten Jahren. Ich finde das, also mir persönlich ist das tatsächlich aufgefallen, auch in Tippspielen. Auswärtssieg, guter Tipp. Guter Außenseiter-Tipp in dieser Saison. Und gerade bei den genannten Mannschaften Augsburg, Mainz, Köln, die haben da wahnsinnig viel gerissen und andere nicht. So, ein Spiel haben wir noch nicht besprochen. Ich weiß, dass es euch die ganze Zeit schon unter den Fingern brennt. Ihr möchtet endlich dem aktuellen und amtierenden deutschen Meister huldigen zum 26. Mal, der FC Bayern. Alex, 2-1 gegen Ingolstadt gewonnen. Was bleibt außer dem psychedelischen Rasenmuster des Ingolstädter Rasens haften?
Eigentlich nicht so viel. Was bleibt haften? Das ist eine gute Frage. Dass Sebastian Rode gespielt hat, seine 5 Minuten Einsatz bekommen hat und daher am Ende mit der Mannschaft auf dem Rasen jubeln durfte und sich euphorisch für eine Meisterschaft feiert, bei der er 3 Einsätze hatte.
Ich höre da so eine gewisse Kritik, Zurückhaltung.
Ja, also... ganz so kritisch bin ich da gar nicht. Letztes Jahr habe ich ihn wirklich sehr gefeiert, weil ich nicht gedacht hätte, dass uns A, sein Abgang so wehtut und weil ich ihm nicht zugetraut hätte, dass er sich bei den Bayern hält und da mehr als über den Bankdrücker hinauskommt. Und das hat er in der letzten Saison sehr, sehr gut gemacht. In dieser Saison kam er halt überhaupt nicht mehr zum Einsatz. Und ich glaube, der hat jetzt Twittern und Instagram von Philipp Lahm gelernt und schreibt da die wildesten Tweets.
Das war ganz schön
Inhaltslosigkeit. Und findest du? Ich finde, Philipp Lahm ist ein toller Twitterer, dem sollte jeder folgen.
Ja,
Das ist
mein Horizont, glaube ich.
Aber die Posts auf Instagram sind doch noch besser.
Ja, das stimmt, weil er da, also meine Theorie ist ja, dass er sich den Instagram-Account nur zugelegt hat, weil in seinem Content-Marketing-Vertrag mit diesem Fußpflegehersteller drin stand, du musst auch Instagram-Posts absetzen. Und er hat dann gesagt, hä, was? Und dann hat seine Agentur gesagt, Philipp, entspann dich, komm mal runter.
Machen wir für dich.
Wir machen das ähnlich souverän wie alles andere. Ähnlich wie dieses Twitter.
Ihr glaubt, dass Philipp Lahm Kenntnis davon hat?
Oder es ist eine sehr, sehr gut aufgezogene Parodie. Das wäre dann auch toll. Naja. Ansonsten kann man vielleicht noch sagen, Lewandowski jetzt wahrscheinlich Torschützenkönig, hat 2 Buden gemacht, Aubameyang nicht getroffen. Das heißt, er hat jetzt 29 Treffer und Aubameyang 25. Das könnte reichen. Und bei Ingolstadt noch der Rasenballhüttl. Ralf Hasenhüttl hat jetzt bekannt gegeben, dass er tatsächlich zur RB Leipzig wechselt.
Und den Großkreuz gemacht. Tränenreicher Abschied.
Ach so. Mhm. Wobei
Großkreuz sich nicht verabschiedet. Klopp?
Ja, da kann man sich drüber streiten. Das ist ein guter Punkt. Großkreuz hat sich ja auch nicht verabschiedet.
Wahrscheinlich hat es Großkreuz da gelernt.
Das könnte sein.
Aber ist das nicht auch irgendwie noch schön? Also ich habe durchaus auch kritische Stimmen zu diesem Wechsel gelesen, wobei vor allem zumindest jetzt in meiner Filterblase weniger aus Ingolstädter Richtung tatsächlich, sondern von vielen externen Leipzig-Kritikern. Hasenhüttl hat ja eigentlich genau das gemacht, was er vorher bei seinen Vereinen auch schon gemacht hat. Das hat uns Ralf Gundisch erst in der letzten Folge auch nochmal erklärt. Aber ich finde das ehrlich gesagt immer wahnsinnig schön zu sehen, dass die Leute auch emotional tatsächlich noch so involviert sind. Also wenn dann Hasenhüttl eben einfach sogar auf der Pressekonferenz, wo er noch Zeit hatte, sich wieder 15, 20 Minuten zu sammeln, mit Tränen erstickter Stimme irgendwie nur einen Satz von sich gibt. Ich mag das. Ich stehe da drauf.
Wobei ich glaube, der Wechsel auch kritisch bei den Ingolstadt-Fans gesehen wird. Also die hatten auch ein Transparent in ihrer Kurve aufgehangen, auf dem irgendwie stand, irgendwie so in dem Tenor lieber der Adjutant von Rangnick als der König auf der Schanze. Also ich glaube, da ist ihm auch gehörig Kritik entgegengeflogen aus den eigenen Reihen, was ich aber auch verstehen kann. Also
ja, aber nicht so viel, wie man vielleicht gedacht hätte. Also ich glaube, das Stimmungsbild ist tatsächlich sehr diffus. Also auch im Stadion gab es ja genauso auch Danke Ralf Transparente. Also
naja gut, Ingolstadt ist ja am Ende des Tages kein anderer Plastikverein wie Red Bull Leipzig, ne? Also die große.
Oh, jetzt hast du aber wahrscheinlich ins Bienennest gestochen. Sie heißt Ed Odoratio auf Twitter, das sagst du nochmal.
Ich hatte doch gesagt, nur den Vornamen. ja, ist ja so, ne? Ist aus dem Nichts entstanden, viel Geld von Audi dahinter, dass da die Fans nicht so emotional bei diesem Wechsel dabei sind, wie es jetzt gesehen wird von den ganzen Traditionsvereinen, wie nun mal Eintracht Frankfurt auch einer ist, die natürlich was dagegen haben, dass die Vereine immer mehr Vormachtstellung auch in der Bundesliga bekommen. Also ich meine, Leipzig wird nächstes Jahr dabei sein. Ich hoffe natürlich die Eintracht auch, aber das Spiel gegen Leipzig, das hätte ich mir auch schenken können. Und von daher, glaube ich, kommt deswegen so vehemente Kritik an dem Wechsel eher von außerhalb als aus den eigenen Reihen. Mhm. Was die Emotionalität angeht, klar, hast du da recht. Natürlich ist es schön, irgendwie zu sehen, dass Leute auch irgendwie im Herz noch dabei sind. Und da würde ich aber auch einen kleinen Unterschied, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich würde da einen kleinen Unterschied machen zwischen Hasenhüttl und Großkreuz. Für mich, ich konnte es bei Großkreuz nicht wirklich ernst nehmen. Also der ist seit gefühlten 3 Wochen in Stuttgart, war vorher gefühlte 37 Jahre das Sinnbild eines Borussen und fängt jetzt nach den 3 Wochen Stuttgarter Zeit an zu weinen, weil ein Spiel verloren wurde. Also vielleicht tue ich ihm da ganz groß Unrecht, aber so nach 3 Jahren Hasenhüttl, der wirklich mit Ingolstadt, also der sie zu dem Zeitpunkt übernommen hat, wo gar nichts ging und da auch viel erreicht hat, kommt das Ganze glaubwürdiger rüber als jetzt von Großkreuz.
Also bei uns Fans, darf ich nur sagen, kommt es glaubwürdig rüber. Also von Anfang an, weiß nicht, hat man das Gefühl gehabt, der ist bei der Mannschaft, er hat sich super integriert und jetzt wieso vielleicht die Fans überhaupt Hoffnung hatten, waren letzte Woche ein Instagram-Post, wo er gesagt hat, zusammenhalten, kämpfen, Arsch aufreißen, wo das Einzige war, wo überhaupt man was gehört hat aus dem Mannschaftskreis, dort etc., dass man Hoffnung hatte. Und wie der jetzt auftritt, also ich nehm's eben komplett ab, dass er sich mit dem Verein auch so weit identifiziert. Da man weiß immer, dass er auch Dortmund Köln-Fan ist. Aber er schaut sich Jugendspiele an, postet das und ist nicht nur einfach da, sondern ja, sieht sich auch als wirklich ein Teil des Vereins. Also das ist jetzt mein Eindruck, ob es dann wirklich für ihn auch so ist, weiß ich nicht. Aber ich schätze ihn jetzt mal so ein, dass er das wirklich auch so sieht.
Ich hoffe es ihm auch ab, muss ich sagen. Er kommt ja selber aus der aktiven Fanszene, soweit man das wirklich jetzt so laut Medienberichten glauben darf in Dortmund. Und ich glaube, dass ihm eine Nähe zu den Fans sehr wichtig ist, selbst wenn sie nur über die sozialen Medien jetzt in erster Linie geschieht. Aber der VfB steigt jetzt womöglich das erste Mal seit über 40 Jahren ab. Ich glaube, dieser Bürde ist er sich auch bewusst. Und da wollte er sicherlich nicht zu den 23 Leuten im Kader zählen, die dafür verantwortlich sind. Und das kreidet er sich selber, wie er gestern im aktuellen Sportstudio zu hören war, auch an. Und deshalb glaube ich, dass das für ihn wirklich ein Schock ist, an so einer Misere Mitschuld zu haben. Um nochmal auf Ingolstadt zu kommen, ich glaube, die Ingolstädter sehe ich jetzt ein bisschen differenzierter als Alex. Das war eine Fusion von zwei traditionellen Ingolstädter Vereinen. Selbst wenn Audi viel zuschießt, längst nicht so viel wie VW in Wolfsburg und ist ja auch irgendwie ein ortsansässiges Unternehmen. Auch Mediamarkt gehört ja wohl in diese Region. Also sollte man vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten. Da muss natürlich auch noch viel wachsen. Also man kann Ingolstadt jetzt von der Fanszene nicht mit Frankfurt vergleichen. Und ich glaube, dass die Ingolstädter Fans auch wissen, was sie an Hasenhüttl hatten. Also ohne ihn wäre wahrscheinlich der Höhenflug nicht möglich gewesen. Und dass man ihm deshalb jetzt diesen nächsten Karriereschritt auch nicht in der Gesamtheit so übel nimmt. Und ich glaube, viele Trainer in Deutschland würden sich ein Angebot von RB Leipzig ernsthaft anhören. Also da müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren, weil da ist einfach viel in letzter Zeit geschaffen worden, wo sich ein Trainer auch ja fast schon sicher sein darf, hier geht was. Ja, und deshalb glaube ich, ist das so zu sehen. Also Ingolstädter sind in erster Linie dankbar und teilen natürlich auch ein bisschen verkrätzt, was ich auch verstehen kann. Zu dem Verein einen Trainer ziehen zu lassen, ist immer heikel.
Sehr schön, wie wir jetzt über Ingolstadt gegen Bayern geredet haben und eigentlich kaum über die Bayern. Aber ist auch okay, meiner Meinung nach. War kein weltbewegendes Spiel und die Atletico-Niederlage im Sieg muss jetzt hier kein Thema sein. Fehlt euch denn noch was zu diesem Spieltag, was ihr gerne losgeworden wäret nach 2 Stunden irgendwas? Ihr pennt schon alle, auch vollkommen zurecht. Dann machen wir die Kiste nämlich hier auch dicht. Das hat ja keinen Sinn. Und ich bin euch mehr als nur Dank schuldig. Vielleicht noch ganz kurz der Chronistenpflicht geschuldigt. Also Kauczynski kommt von KSC und wird der Nachfolger von Ralf Hasenhüttl in Ingolstadt. Das haben wir noch nicht erwähnt. Und wenn wir in die 2. und 3. Liga gucken, dann sind da auch Entscheidungen gefallen. Freiburg gewinnt die Zweitligameisterschaft, bekommt diese schöne Felgen, die nicht nur der Felgenralle schon gerne in der Hand hatte. Leipzig wird Zweiter und der Club kommt in die Relegation. Das war alles schon klar. Und in der 3. Liga ist Erzgebirge Aue wieder aufgestiegen in die 2. Liga. Und die Würzburger Kickers, eine Sensation, die ein bisschen unter dem Radar läuft, haben den Relegationsplatz gesichert. Und die sind ja erst als Aufsteiger in diese Liga gekommen. Da darf man gespannt sein, gegen wen die dann in der Relegation ran müssen. Der Abstiegskampf in der 2. Liga extrem spannend. Duisburg 29 Punkte, Frankfurt 29 Punkte, Paderborn 28 Punkte. Zwischen diesen 3 Teams werden 2 direkt runtergehen und einer in die Relegation und die Fortuna auf 15 mit 32 Punkten erwischt es nur noch in außergewöhnlichen Fällen. Und wenn man sich dann anguckt, gegen wen die so spielen, dann sehen wir, alle 3 haben Heimspiele. Und zwar Paderborn gegen Nürnberg, Duisburg gegen RB Leipzig, also quasi ganz unten gegen ganz oben, und der FSV Frankfurt gegen 1860. Alex, willst du uns noch was zu Frankfurt erzählen?
Na, ich würde mir natürlich wünschen, wenn sie in der 2. Liga bleiben, aber gegen Düsseldorf haben sie es tatsächlich verkackt. Aber da ist ja auch Friedhelm Funkel, der Abstiegsbewahrerheld, am Werk. Mhm. Ja, also ich drück ihnen beide Daumen, dass sie in der 2. Liga bleiben und hoffe, dass nächsten Spieltag keiner in Frankfurt absteigt.
Sehr schön formuliert.
Ein wunderbarer Verein im FSV, bei dem der Trainerwechsel mal gar nicht aufging. Also ich glaube, Götz hat noch kein Spiel gewonnen, oder? Oder geschweige denn gepunktet. Also das ist natürlich wirklich auch ein Sinkflug. Der ist wirklich bitter.
Ja, Wahnsinn. Und was man nicht vergessen darf, Sandhausen, ja schon seit einiger Zeit gerettet, Platz 13 jetzt mit 40 Punkten und die haben ja Punkte abgezogen bekommen. Da muss man wirklich auch seine Hüte ziehen. Das war nicht so in der Art vorherzusehen. Vor dieser Saison. Gut, machen wir
die Runde. Bielefeld, wenn ich das noch aus Darmstädter Sicht sagen darf, ja. Gratulation an Bielefeld, die ja auch gegen uns als damaliger Aufsteiger denkbar bitter in die dritte wieder zurück mussten, sich jetzt nach einem Wiederaufstieg doch einigermaßen souverän halten konnten. Also auch Glückwunsch an den alten Kontrahenten. Mhm.
Sehr schön, jetzt haben wir hier ganz viel Rosen um den Mund geschmiert. Und ich muss sagen, wenn man die zweite Liga so abkappt, also die ersten drei jetzt eben dann hochwandern lässt, egal was mit dem Club tatsächlich passiert, dann haben wir St. Pauli, Bochum, Braunschweig, Union, KSC, FCK und dann Heidenheim und Fürth. Und wenn ich mir da jetzt einfach nur draufrechne, wer so aus der ersten Liga runtergeht, damit tue ich euch natürlich ganz weh, aber das ist schon wirklich krass. Also der Abstieg der Traditionsvereine, der in den letzten drei Jahren als Schreckgespenst immer wieder an den Horizont gezeichnet wurde, in diesem Jahr wird es zwei mindestens erwischen. Egal wen von euch jetzt auch hier in der Runde es dann trifft. Und das wird dann eine ganz komische zweite Liga, glaube ich. Weil man als etwas emotional distanzierterer dazu dann doch einen höheren Bezug hat. Ist so meine Vermutung. Jetzt habe ich doch wieder viel erzählt. Ich danke euch. Ich danke euch sehr für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr den 34. Spieltag gut übersteht in allen Richtungen und dass wir im bestmöglichen Fall, dass ihr ihn so übersteht, dass ihr in dieser Runde nochmal zusammenkommen würdet, würde ich euch einladen. Keine Angst, ich tu's nicht. Ihr habt eure Schuldigkeit getan, erstmal. Aber ich werde mich wieder melden. Und zwar bei euch allen Vieren. Bei Jasmin, @jasi2106 vom sehr empfehlenswerten Brustring-Talk. Hört da wirklich rein. Jasmin, vielen herzlichen Dank.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao.
Es wurde Zeit. Und ich danke sehr Alex @Odoratio vom Eintracht Frankfurt Podcast, den ihr auch unbedingt hören müsst. Vielen Dank, Alex.
Immer wieder gern.
Und außerdem vielen Dank dem wortreichen Silbenverschwender Kim @Kimosch46 vom Weserfunk.
Jo, sehr gerne.
Das waren wieder drei. Ich mache drei Striche. Und vielen Dank Matthias Kneife @Kickmatz19. Buchautor und Autor beim Kickschuh-Blog. Und ich frage mich, wann machst du einen Darmstadt 98-Podcast?
Gute Frage, ja, wenn ich die Zeit hätte. Du kannst mir ja gerne Tipps geben. Also es gibt sicherlich auch schon Mitstreiter, aber das Zeitproblem ist wirklich die Krux. Aber es war mir eine Ehre und wieder ein Vergnügen, hier dabei gewesen zu sein. Vielen Dank, Max.
Ja, sehr gerne. Und zum Zeitproblem möchte ich nur sagen, also wer an einem Sonntagabend die Zeit hat, sich für mich über 2 Stunden 30 Minuten Zeit zu nehmen. Der wird ja wohl einen eigenen Podcast machen können.
Ja, sollte ich nochmal ähnlich gehen.
Wir müssen dann nachher nicht noch schneiden.
Ja, wobei geschnitten wird hier nicht so viel. Ich muss nur vorne und hinten was wegschneiden und dann die Shownotes werden immer dick. Okay, ich danke euch wirklich sehr. Ich kann nur allen empfehlen, das hier waren jetzt auch gleich schon die Podcast-Grüße an alle drei genannten Podcasts. Hört da unbedingt rein. Es lohnt sich, nicht nur jetzt zum Saisonfinale. Und außerdem kann ich schon die Besetzung für die nächste Sendung ankündigen. In der nächsten Schlusskonferenz werde ich widersprechen mit Stefan Rommel und mit Tobias Escher. Findige Rasenfunkhörer erinnern sich, mit denen habe ich die Saisonvorschau aufgenommen. Die Ausgabe zum 17. Spieltag und jetzt die Ausgabe zum 34. Spieltag. Wir werden uns messen an unseren eigenen Prognosen. Es wird lustig für euch, wehtun für uns. Und dann schauen wir mal, was das für eine Sendung gibt. Keine Ahnung. Kommt vermutlich am nächsten Sonntag, wenn es der Fußball und der Podcast Gott, wenn es beide so wollen. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne letzte Bundesliga-Woche. Viel Spaß beim Saisonfinale, welchem Verein auch euer Herz gehört. Und dann hören wir uns wieder im Rasenfunk. Bis dahin macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Ich dachte immer schon, der Eintracht-Podcast geht lang.
Ja, jetzt siehst du mal, ne?
Ja, wenn ich einmal ans Reden gerate, dann kann ich mich nur schwer stoppen.
sehr gut. Jetzt haben wir noch einen Outtake, den ich hinten dranhänge, wenn es für dich okay ist, Kim.
Ja, klar.